aus.
Ist denn die Alpha jemand, der alles hinterfragt hat? Am besten alles hinterfragt hat. Wenn nicht, musst du es im Satz nachholen oder anschließend als Impuls davon, dass es darum geht, deine eigene Sichtweise zu haben, deine eigene Erfahrungswerte zu haben und danach zu leben, dich danach zu orientieren. Aber am besten fängst du, und das ist meistens so,
am besten fängst du ganz früh an, sobald du anfangen kannst zu reflektieren, alles zu hinterfragen. Also zum Beispiel, woher kommt die Welt, wer hat sie geschaffen und diese Dinge. Und auch zu hinterfragen, wer dir dann Antworten darauf gibt. Wenn sie nicht aus dir kommen, hinterfrage das. Weil ansonsten wird dir die Region, in der du aufwächst, dann die entsprechende Religion präsentieren und du wirst dann danach denken, dass das deine Werte sind, nach denen es zu leben geht. Und dass du dann auch ein Weltbild hast, nach dem du leben kannst. Was die Erwachsenen dir sagen, solltest du sowieso hinterfragen, weil keiner oder kaum jemand von den Erwachsenen jemals das reflektiert, was er von sich gibt. Außer er war schon mal ein paar Mal in Satsang, dann könnte es sein, dass er so ein Wahrheitsgehalt hat, was dir jemand sagt. Aber auch das gilt zu überprüfen. Also alles, auch wenn im Satsang jemand ist, der sagt, der weiß was, überprüfe auch das für dich. So, und hinterfragen muss man natürlich die Form. Wie kommt es zu einer Form? Wie kann es sein, dass eine Form überhaupt lebendig ist, wenn alles andere um uns herum ja so tot ist? Wie kommt es zu Gedanken? Was sind Gedanken? Wie kommt es zu Gefühlen? Was sind Gefühle? Welchen Ausdruck stellen sie dar? Welchen Zweck erfüllt das Leben eines Menschen? Worum geht's? Ist es genug zu existieren oder brauchst mehr? Brauchst Leid, um dann sich nach Glück zu orientieren? Oder geht's auch ohne? Und wenn es so weitergeht, was regiert in dieser Form? Oder regiert sie jemand? Es sieht ja so aus, als wäre das hier ein Konzert von verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten und du bist nur ein Teil davon, eine Note möglichst oder auch nicht. Und ja, schließlich landest du am besten dann bei der Frage, wer bin ich denn eigentlich oder was ist das denn, was hier da drinnen empfindet und Äußerungen von sich gibt, Gefühle erlebt und danach dann seine Handlungen anschließend danach orientiert. So, wenn du bei der Frage gelandet bist, wer bin ich und weißt, dass es zentral ist, dass Antworten in dir kommen und dass die einzigen sind, die wirklich wertvoll sind, dann wirst du warten, bis du eine Antwort bekommst. Und nach meiner Erkenntnis bekommt man auf jede Frage eine Antwort. Kann sein, dass man die Geduld nicht hat, zu warten, wie sie kommt oder dass man sie nicht interpretieren kann. Oder verstehen kann. Weil wenn du nach Konzepten lebst, die nicht deine sind, wirst du es auch nicht können. Und daher ist, wenn die Frage, wer bin ich, auftaucht, für viele die Idee präsent, das sollte eine verbale Antwort sein. Und dir sagt irgendeine Stimme aus dem Off, das und das bist du. Wenn das passiert, hinterfrag das. Weil, wer bin ich? Wenn ich die Form und die Inhalte davon nicht erklären kann. Und es ist so etwas wie eine Anwesenheit, die empfindet und spricht. Was könnte das sein? Ist dann ganz klar, dass das ein Satz sein muss, der geantwortet wird von einer Instanz, von der man davon ausgeht, dass die ja schon weiß und bestimmt, was sie sagt. Und dann ist schon klar, dann kommt natürlich eine Antwort in dieser Form, als irgendein Satz, als irgendeine Idee. Aber wenn diese Öffnung da ist, zu schauen, was kommt als Antwort außer eines Satzes, dann bist du nah dran. Und wenn du das dann auf dich wirken lässt, noch näher dran. Und wenn du dann dem Zeit gibst, bist du das. Weil nah dran ist schon unglaublich weit weg und näher dran genauso. Also mit anderen Worten, die Antwort, die du bekommst auf alle Fragen, die du stellst, sind in dir und brauchen in dir eine entsprechende Öffnung, sodass sie ankommen können, also die Antworten ankommen können. Die Fragen sind in uns nur deswegen, weil es schon Antworten gibt. Das heißt also, wenn du glaubst, dass du eine Frage hast, aber nicht Zugang zu der Antwort hast, dann könntest du immer noch davon ausgehen, dass die Antworten von irgendwo anders herkommen. So kommen sie nicht von irgendwo anders her, heißt es. Es braucht eine gewisse Reife, eine zeitliche Reife deines Systems, das dann gleichzeitig auch aussagt, alles, was in dir auftaucht, das meiste davon ist klar, dass es sich ausdrücken wird, weil es ein dominanter Faktor von Energie ist, der der Prägung entspricht, die du nun mal bist, und jeder Mensch ist in seiner Erscheinung ja eine Prägung. Das heißt, wenn es so etwas gibt wie einen Ablauf, den du nicht bestimmst, dann wird es dir schwerfallen zu wissen, dass die Antworten in dir sind. Aber es gilt, das auszuprobieren. Gilt es auszuprobieren, denn jegliche Antwort, die scheinbar von außen kommt, kommt nur deswegen bei dir an, weil du eine Resonanz dazu hast. Und die Resonanz heißt, die Antwort ist in dir. So, also wenn du etwas hinterfragst, dann ist das Zentrale, dich selbst zu hinterfragen. Alles andere solltest du vorher hinter dir gelassen haben. Wer bin ich? Die zentrale Frage. Und auch die zentrale Antwort, weil ist die beantwortet, sind alle anderen Fragen auch beantwortet. Beantwortet in dem Sinne, dass du nicht mehr nach Antworten suchst, wenn du die Antwort für die Frage bekommen hast. Weil alles andere als Antwort hat für dich dann eine sekundäre Bedeutung, falls überhaupt. Die eventuell damit zusammenhängt, dass du versuchen wirst oder versuchen musst, in der Welt klarzukommen. Oh, also wenn es so ist, dass auf jede Frage eine Antwort kommt oder da ist, dann warte so lange, bis die Antwort kommt. Und als meditative Praxis ist das so, dass du dann da sitzt und dich fragst, wer bin ich? Und das ist die Kunst, denn wenn du es gewohnt bist, alles sofort zu haben oder haben zu wollen oder zu müssen, dann wird es mit der Frage möglicherweise schwer. Außer du bist gerade an dem Punkt, dass du dich verwirklichst, also dass du weißt, welche Qualität du als deine wahre Natur bist, und dann erkennst du dich in dem Moment, stellst dir einmal die Frage, wer bin ich? Aber hast du eine Idee, was das Resultat davon sein sollte, dann hast du alle anderen Fragen, die du bisher gestellt hast, auch nicht wirklich gestellt. Weil warum musst du dir eine Frage stellen, wenn du schon eine Idee hast, wie die Antwort aussehen sollte? Vollkommen sinnlos. Also stellst du dir die Frage, musst du davon ausgehen, du hast keine Ahnung, wie die Antwort aussieht. Und das ist wahre Meditation, weil Meditation ist eine Frage, eigentlich die Frage, wer bin ich? Weil du begibst dich in diese Qualität, die in dem Moment, wo du da sitzt, nichts bestimmt, nichts anders haben will, als es gerade ist. Und so lernst du dann zu vertrauen, dass stellst du dir die Frage, wer bin ich, oder lebst sie, ist sie für dich gelebt durch dich, dann wirst du auch die Antwort bekommen. Und das ist die Kunst, da drin zu verweilen, ohne zu wissen, wie das ausgeht. Das geht nur mit einem fragenden Bewusstsein. Nicht mit einem Bewusstsein, das meint, dass es alles bestimmen kann. Ja, willkommen zum Satsang. Und da nur das passiert, was ansteht, kannst du sicher sein, dass, wenn keine Fragen in dir sind, wenn keine Lösungen anstehen, und wenn keine Antworten da sind, werden auch keine Fragen kommen. Und wenn für dich gerade keine Lösungen anstehen, dann gilt es einfach zu warten, bis eine auftaucht.
Stehen keine Lösungen an?
Ja, ja.
Dass sich etwas löst,
was für dich noch unklar ist. Ansonsten löst sich ja die ganze Zeit irgendwas.
Ohne Fragen.
Ja. Ja, wir verändern uns ja ständig. Das gesamte System, die ganze Struktur ist ja in jedem Moment nicht mehr das, was sie im Moment davor war.
Das Lösen, was Festes, was weich wird, oder schlichte Bewegung?
Verlässt das System, wenn sich das System selbst nicht dagegen wehrt. Und wenn es sich dagegen wehrt, steht es nicht an, dass sich das erlöst. Also ist da in Bezug auf eine Frage eine hohe Intensität, unbedingt eine Antwort wissen zu wollen, kann man schon sagen, dass es dafür die Antwort schon gibt, die ist schon praktisch dabei, sich zu präsentieren. Und dann ist die Kraft dafür da, die Frage zu stellen oder das wissen zu wollen und auch die Energie, dass sich das ändert oder dass sich das ergibt, was die Lösung ist.
Die Frage zu stellen bezieht sich aufs Innen oder aufs Außen oder auf beides?
Spielt keine Rolle.
Also ob ich dir die Frage stelle oder mir, spielt keine Rolle.
Wenn du sie mir stellst, stellst du sie dir, weil zu dem, was du glaubst, nicht zu wissen, der Impuls von hier kommen muss, um sie in dir zu beantworten. Aber die Antwort ist trotzdem in dir.
Nochmal mit dem Impuls, bitte. Der Impuls kommt von dir.
Das sieht so aus, dass du also zu dem Impuls von dir, die Antwort wissen zu wollen, noch von außen einen Input brauchst, der sozusagen die Energie in dir anschiebt und dir die Lösung präsentiert. Aber stellst du dir die Frage, ist sie nur deswegen in dir präsent, weil die Antwort auch da ist. Nur manchmal bekommen wir dann Hilfe von sogenannt außen. Aber das sind Anteile von dir selbst, die dir außen die Frage beantworten. Also das ist das Resonanzfeld, in dem du bist. Und Menschen um dich herum sind dann eingestimmt in die Ebenen, die ihnen auch entsprechen und die dir entsprechen. Damit ist es kein Unterschied.
Okay.
Daher können wir easy immer sagen, das, was du erfährst für dich als Welt um dich herum, das bist du. Weil du bist nur zu gewissen Teilen dieser Welt in Resonanz und zu anderen nicht. Das und alles Resonanz heißt, es entspricht dir. Oder es klingt, tönt wieder, was dasselbe ist, der Widerhall von dir selbst. So, damit ist das Leben um dich herum du als dein Lehrmeister. Wir haben ja nicht irgendwelche Einheiten, die getrennt sind in einer Form und die ineinander nicht sind. Das haben wir ja nicht. Das sieht ja nur so aus. Daher gibt es eine imaginierte Trennung, aber tatsächlich gibt es keinen.
Was soll ich denn dann lernen, wenn ich einen tierischen Schiss davor habe, zumindest wenn ich es mir vorstelle, dass mehrere Leute, die mir sehr nahe stehen, sterben. Gerade in dem Moment geht es mir echt, echt übel. Was soll ich dann lernen? Also mich dem hinzugeben, wenn es so ist, weil dann ist es ja eh so. Und das zu spüren und zu erleben, ist das dann die Erfahrung, die ich machen soll? Und dann gleichzeitig frei bin, weil ich es erlebe?
Geht es auszuprobieren, ob das so ist? Hilft es dir, wenn ich es dir sage? Aber das ist Resonanz. Wenn ich dir etwas sage, zu dem du Ja sagst, ist es das Wissen, was in dir ist. Also was gilt es zu lernen, wenn um dich herum alles stirbt? Dass du auch dran bist. Und das ist das, was dich kriegt. Das ist, was in dir Angst auslöst. Das ist dein Tod, der dann da für dich stattfindet, im scheinbaren Außen. Das heißt, es steht für dich an, dich mit deiner Endlichkeit auseinanderzusetzen, dass du nicht ewig hier sein wirst. Oder vielleicht schon bald nicht mehr. Oder vielleicht jetzt schon weg. Was es für dich bedeutet, was bedeutet dann Tod für dich? Das gilt zu schauen, und was bedeutet Leben für dich, weil die sind untrennbar miteinander verbunden. Die Frage ist, kannst du wirklich leben? Hast du dich mit dem Tod nicht auseinandergesetzt?
Also mache ich mir, wenn ich dem folge, mache ich mir im Grunde genommen was vor, wenn ich mir einbilde zu glauben, dass ich eher Schiss vor dem Gefühl habe, was da ist, wenn meine Mutter, bester Freund, wie auch immer, stirbt. Wie sich das für mich anfühlt, dass ich davor Schiss habe, ist im Grunde genommen nur ein bisschen eine Überdeckung dessen, dass ich Schiss habe vor meiner eigenen Todeserfahrung.
Richtig, und ein Teil davon ist natürlich auch, dass du Angst haben kannst davor, dass jemand geht, der dir für dich wertvoll ist. Aber dahinter ist immer, das Durchdringen ist immer die Grundangst, die man als Mensch hat, dass man eben weiß, man lebt nicht ewig. Also man kann sterben. Das hält man von sich fern, dann trauert man um die anderen extrem. Aber eigentlich ist schon die Trauer um sich selbst.
Was
Beispiel, du hast deinen Verlust, du empfindest deinen Verlust, wenn jemand anders geht. Die anderen, die gehen, die empfinden den nicht. Ja, haben keine Zeit mehr dazu. Keine Gelegenheit.
Was veranstalte ich mit dem Leben für die Zirkusnummer, wenn ich diese Erfahrung wegschiebe? Also ich bin
dass du ständig
schon mal jemand gestorben und wie wahrscheinlich, wie bei allen wahrscheinlich. Ich bin relativ stark der Überzeugung, dass ich das damals nicht gelebt habe, nicht tatsächlich erfahren habe, die Gefühle dazu nicht da sein durften, das in mir rumlungert.
Ja, das tut es. Im Sinne von, also Einschränkung im Sinne von, dass du eigentlich auf einer Ebene, vor allem der Unbewussten, ständig damit beschäftigt bist, dir den Tod vom Leib zu halten. Also zu versuchen, dass du damit nicht in Kontakt kommst. Und versuchst du mit etwas die ganze Zeit nicht in Kontakt zu kommen, bist du damit mehr in Kontakt, als wenn du die Tür aufmachst und sagst, okay, hier ist die Trauer, hier ist der Schmerz, hier ist der Verlust und all das. Und ich lasse es einfach laufen.
Ja. Und wenn ich mir selbst erzähle, ich will das eigentlich spüren, weil ich weiß, dass dahinter Frieden ist oder da drin Frieden ist, dann mache ich mir was vor, weil ich muss es mir erzählen, weil ich es nicht mache.
Das muss dann passieren.
Halleluja.
Du siehst dann, inwieweit deine Überzeugung mit der Realität übereinstimmen oder ob es nur eine Idee ist, die du hast, was du tun oder lassen solltest und ob du danach lebst oder nicht, zeigt sich ja dann. Das ist die Herausforderung, Mensch zu sein, mit Gefühlen aller Art klarkommen zu können. Ja. Und Umständen natürlich auch, aber die Umstände bewirken immer auch wieder nur entsprechende Gefühle, die ein Ja oder ein Nein für dich bedeuten. Darum geht's, damit klarzukommen. Und wir haben es ja gestern auch schon zum Thema gehabt, wenn du diese unangenehmen Anteile nicht unterdrückst, lebst du ein sehr bewusstes und freies Leben. Das ist das einzige Hemmnis, was wir haben. Natürlich haben wir auch noch das, dass wir, weil wir eben unangenehme Gefühle nicht aushalten, natürlich nur gute wollen. Das ist genauso eine Falle wie die negativen oder unangenehmen zu unterdrücken. Also willst du nur das eine und nicht das andere, bist du in der Falle von beiden. So, willst du also immer nur Bliss, weil du extreme Angst hast vor dem Tod, dann willst du immer nur das, damit du die Angst nicht spüren musst. So, und das ist eine Falle. Daher nimmt man möglichst auch Bliss-Zustände gelassen hin, aber die anderen Ebenen ebenso. So, und dann wirst du sehen, wie du dann in Balance bist, bei dir bleiben kannst und aus einer anderen Qualität heraus lebst, die dann mit dem ist, was gerade ist, weißt du, weil wenn du sagst, das will ich nicht, aber ich will in jedem Fall jetzt das, wenn das ist, auftaucht, was da nicht gewollt wird von mir, dann will ich eben was anderes, dann kannst du ja nie mit dem sein, was sich dir gerade präsentiert. Und das ist, was Leben ist. Und Freiheit von der persönlichen Tendenz, mit dem zu sein, was gerade ist. Und dann tauchst du voll in das ein, bist das voll und bist voll. Das heißt, dir fehlt nichts und da sind keine Defizite, nachdem du gehen musst. Und nichts, was du dir verbieten musst, zu leben oder nicht zu leben. All das ist nicht.
Finde ich vom Ansatz wunderschön und ich glaube, das auch intellektuell schon gecheckt zu haben. Aber trotzdem bleibt bei mir eine Scheißangst vorm Tod und eine Scheißangst vorm Krankwerden, vorm Kranksein, Schmerzen haben.
Ja, das Leben wird dich herausfordern, wenn das ansteht oder du wirst da drin versinken. Stehst du in der Angst, weil es gibt nichts Schlimmeres als eigentlich wirklich die Angst vorm Tod. Das ist das Zentrale für uns, was das Schlimmste ist. So, das immer vermeiden zu wollen, heißt, du schränkst dich immer mehr ein und klemmst dir praktisch den Lebenssaft selber ab. Um das so drastisch zu formulieren. Das heißt, du wirst, wenn dann in dir angelegt ist, dass du dann da den Mut entwickelst, dich dem zu stellen, wirst du das dann gezwungenermaßen tun. Besser wäre natürlich scheinbar freiwillig, weil freiwillig geht es ja nicht, weil wir nicht entscheiden, was wir tun, aber wenn diese Idee in dir da wäre oder der Drang in dir, dich dem zu stellen, wäre das gut. Dann würdest du nicht in ein Extrem kommen müssen, um dann zu sehen, so hier geht es gar nicht weiter.
Also es braucht nicht zwingend die Extreme, also ich probiere mich gerade rauszuwinden, natürlich, merke ich selber, es braucht nicht die extreme Lebenserfahrung, der Tod der Mutter, der Schwester, was auch immer, um durch meine eigene Todeserfahrung lebendig durchgeben zu können, / zu müssen, sondern ich kann auch auf dem Stuhl sitzen, Buch lesen und mit einmal habe ich die Sache geklärt, Fragezeichen.
Weil das Buch liest, reicht das nicht.
Naja, jetzt unabhängig von dem Buch, hätte ich auch sagen können, ich stehe gerade auf der Leiter.
Wenn es in dir auftaucht, dass Angst da ist und da kein Widerstand dagegen ist, brauchst du dich nicht mit, dann brauchen andere nicht für dich sterben.
Aber es braucht
damit du an deine Angst kommst.
Aber es braucht die Angst.
Es braucht immer die Angst, um sie zu erlösen. Es geht kein Weg dran vorbei. Du sagtest ja, du willst das vermeiden jetzt gerade. Mhm. Guter Versuch. Aber wirkungslos. Man kann dem nicht entkommen. Man kann nicht aus Angst Glückseligkeit machen und die Angst ist einfach nur so weg oder taucht nie wieder auf. Das geht nicht.
Der Weg aus der Angst führt nur durch die Angst.
So ist es. Aber aus der bewussten Auseinandersetzung oder Wahrnehmung von der Angst, da führt der Weg aus der Angst raus. Aber in der Konfrontation damit auf der persönlichen Ebene, die ja immer darum bemüht ist, überleben zu wollen und sich mit dem Tod nicht auseinandersetzen wollen, ist das schwierig. Wirst du immer dafür flüchten. Das heißt, es braucht den bewussten Ansatz, dass du nicht das bist, was Angst hat beispielsweise. Und sagst, ich betrachte mir jetzt die Angst, weil ich bin nicht die Angst. Weil sonst könntest du ja auch nicht sagen, ich will sie nicht haben. Sonst würdest du gleichzeitig sagen, ich will mich nicht haben.
Ja? Also ich dissoziiere mich von der Angst. Und sage nicht, ich bin Angst, sondern da ist Angst.
Du dissoziierst dich nicht davon, sondern du gewöhnst dir an, dass du weißt, dass du nicht das bist, was Angst hat, prinzipiell, aber dass in dir die Idee ist, dass du Angst hättest. Mhm. So, und damit bist du dann raus aus der Position, dass du denkst, du bist Angst. Mhm. Das heißt, es ist eine andere Bewusstseinshaltung, die daher kommt, dass du dich in Meditation begibst und lernst, bei dir zu bleiben, ohne die Gefühle zu verdrängen.
Also da passt dieses Bild, also nur damit ich mich selbst verstehe. Ich bin quasi die Kinoleinwand und die Angst spielt auf mir.
Kannst du so nutzen als Beispiel. Du bist das, was sieht, was die Angst hat. Wir haben ja gestern auch darüber gesprochen, dass das Gewahrsein der zentrale Faktor ist, zu dem du eigentlich ich sagen kannst. Zu allem anderen kannst du nicht ich sagen, weil sich alles andere verändert, nur das nicht. Und das, was sich nicht verändert, ist auch nicht betroffen von dem, was sich verändert. Das ist die Position, zu sehen, was ist. Und dann musst du dir nicht sagen, ich dissoziiere mich, weil dissoziieren heißt, da ist jemand da, der sich dissoziiert. Den brauchen wir nicht. Der ist im Weg. Sondern Schauen passiert. Und wenn Schauen passiert, ist niemand da, der schaut. Sondern der da zu sein scheint, ist der geschaut wird. Das ist die Show. Der Zirkus hier. So, und in die Position zu kommen, heißt, persönliche Anteile von sich auch schon zu erlösen. Anteile von bestimmten Ängsten, die du hast, die sicher noch andere Ursachen kennen, als nur jetzt der Tod von Mutter, Freund und so weiter. Ängste, was passieren könnte alles. Du hast ja auch grob gesagt, da ist noch mehr als nur die Angst vor dem Tod dieser Menschen.
Immer gibt noch mehr Menschen.
Nein, von anderen Umständen. Angst vor allem Möglichen, Pocken, was weiß ich, Grippe, Hunden, Katzen, Schlangen.
Schmerzen.
Ja, so. Lerne mit den Schmerzen zu sein. Wenn du dich dem nicht widersetzt, dass Schmerzen sind, ist es kein Leid, sondern es ist ein Schmerz. Und mit Schmerzen kann man doch recht gut sein.
Ich bringe mich zu einer Frage, die ich gestern Abend hatte. Ich wollte eigentlich nicht so viel fragen, aber was soll ich machen? Da, wo Gewahrsein ist, kann das Schmerz sein.
Natürlich. Es muss immer Gewahrsein da sein, damit überhaupt registriert wird, dass Schmerz da ist.
Also aber, heißt, aber wenn, wenn ich nicht gewahr bin, dann habe ich keinen Schmerz.
Naja, das kommt mal zu dem gestern. Wenn du dich wegbeamst, hast du vielleicht auch keinen Schmerz oder Drogen nimmst. Dann bist du nicht da irgendwo.
Okay.
Anteilig zumindest. Aber Gewahrsein heißt, wirklich zu sehen, ich bin nicht der Schmerz und aus der Position heraus kann einfach der Schmerz da sein und wird nicht verdrängt.
Also ist die Schmerzerfahrung an sich dann eine komplett andere? Also
ist eine Schmerz komplett andere, weil dann nicht der Widerstand einer scheinbaren Entität oder Wesenheit dazukommt. Mit dem Schmerz kann man sein, wenn kein Widerstand gegen den Schmerz auftaucht. Deswegen machen wir auch den Unterschied zwischen Schmerz und Leid. Schmerz ist etwas, wie gesagt, womit man relativ gut sein kann. Gibt auch Schmerz, den man nicht aushalten kann, gar keine Frage. Aber wenn dann noch der Widerstand dazu kommt, dann ist es Leid. Und das muss man Leid sein. Dann gibt es ein Haus.
Was ist denn mit Schmerz, den man nicht aushalten kann? Dann sterbe ich? Oder? Also nicht aushalten?
Dann bist du in Verzweiflung, kommst dann deine Limits, wirst du, ich weiß nicht, verzweifelte Dinge unternehmen, dass du den nicht mehr hast. Vielleicht schneidest du dann den Arm ab, wenn dir die Hand so weh tut, wer weiß. Mhm. Oder stürzt dich von der Brücke. Kann alles sein, wissen wir nicht. Oder du nimmst eine entsprechende Dosis, die dir den Schmerz nimmt. Aber das ist ein gewöhnliches Leben einer Person. Immer irgendwo eine Dosis herzubekommen zu wollen, damit das Leben, was nicht aushaltbar ist, irgendwie ertragen werden kann. Wäre die Symbolik da.
Also im Grunde heißt es, sich dem auszusetzen, dass es unter Umständen möglich ist, dass der Schmerz unaushaltbar ist. Mit allem, was damit zu tun hat, was auch immer es
ist. So ist Leben nun mal, das präsentiert dir das alles schon. Musst du dir keine Sorgen machen, dass das nicht auftaucht. Gerade wenn man viel Angst hat, ist man in Resonanz zu Situationen, die dir Angst machen und auch Schmerz bereiten. Du ziehst es quasi an. In dem Wunsch, es zu verdrängen oder nicht leben zu wollen oder zu können. Du bist so ein Magnet dafür. Und wenn man das verstanden hat, kann es sein, dass dann vielleicht die Bereitschaft da ist, sich das anzuschauen, was an Gefühlen da ist. Gefühle sind auftauchende Aspekte in dir, die dich eingeschränkt haben in deiner Seinsqualität und die dein System verlassen, sonst wären sie nicht als Gefühl wahrnehmbar. Das heißt, das sind Geschenke, die du ablehnst. Die unangenehmsten Gefühle sind die Geschenke, die sind die wertvollsten Geschenke, die du ablehnst. Also du, fast alle.
Habe ich so verstanden gerade.
Ja, und das gilt dazu, zu all dem, wir haben ja jetzt viel Theorie abgearbeitet hier. Jetzt fehlt natürlich die Praxis, zu schauen, so wie schaffe ich es, mit einem Gefühl zu sein, was ich vorher nicht versucht habe zu erleben.
Mit viel Theorie abgearbeitet hier, meinst du jetzt hier im Satz oder im Leben?
Du in deinem Leben sicher auch. Weil du bist theoretisch gut unterwegs. Das heißt, du wirst viel auf den Ebenen reflektieren. So entscheidend ist aber die Erfahrung, nicht die Reflexion. Also anders gesagt, ob die Reflexion eine von einer wahrhaftigen Erfahrung ist, dann ist es wertvoll. Und für dich wäre jetzt dann der nächste Schritt zu schauen, wann tauchen die nächsten unangenehmen Gefühle auf und kannst du damit sein.
Jetzt schauen wir die auftauchen, ist relativ einfach.
Die werden schon auftauchen.
Nein, machen wir keine Sorgen.
Aber du kannst deine Bereitschaft dafür erhöhen, indem du dich immer wieder deiner Natur öffnest. Das ist das ultra wirksame, hochwirksame Schmerzmittel, das wir sind. Aus der Position der Identifikation mit einer Idee, die keinen Schmerz ertragen will, damit klarkommen zu können, ja, ist unmöglich. mit geringen Dosen von Schmerz natürlich, klar, läuft so durch. Also brauchst du eine andere Perspektive.
Kann ich die erlangen, wenn ich intellektualisiert mir das Konzept bastle, dass ich mir sage, ich bin nicht der, der den Schmerz spürt, sondern etwas anderes, dass das eigentlich zum Gegenteil führt?
Probier es aus.
Instrumentalisiere.
Probier es aus. Stelle die Frage, wer sieht den Schmerz?
Habe ich mir schon gestellt.
Und? Es geht nicht darum, den Schmerz weghaben zu wollen durch irgendeine Praxis. Das wäre
vollkommen
an Spiritualität vorbei. Wäre komplett dran vorbei.
Das heißt, wenn ich mir die Frage stelle, um den Schmerz nicht haben zu wollen, weil ich denke, wenn ich die Frage beantworte, ist der Schmerz nicht mehr da. Dann wird die Frage wahrscheinlich seine eigene Power verlieren.
Hat einen Teil der Power verloren, aber hat trotzdem Power, weil die Frage an sich so viel Power hat.
Das gefällt mir.
Das habe ich ja gestern auch schon erwähnt, dass auch wenn man eine falsche Praxis hat, aber die Praxis mit dem Zweck, sich von Aspekten von sich selbst zu befreien, hat immer eine Wirkung. Auch wenn du dir erhoffst, dass der Schmerz dann weggeht. Aber indem du dir die Frage stellst, wer sieht den Schmerz, bist du schon mit deinem Gewahrsein ein Stück weit losgelöst von dem, was Schmerz ist und die Identifikation damit. Und das hilft.
Und wahrscheinlich wird damit ja schon einen Möglichkeitsraum aufmachen, dass es überhaupt so sein könnte, dadurch, dass ich die Frage stelle.
Zum Beispiel, ja. In dem Moment, wo du dir die Frage stellst, bist du nicht mehr der Schmerz total, sondern ein Stück weit distanziert von dem, was der Schmerz ist. Sonst könntest du dir die Frage nicht stellen. Sonst würdest du damit beschäftigt sein, den Schmerz verdrängen zu wollen. In dem Moment, wo du dir schon eine Frage stellst, du könntest dir auch Frage stellen, was haben wir heute für einen Tag? Oder wie ist das Wetter heute? Da bist du schon mal aus dem Schmerz ein Stück weit raus. Könntest du auch. Aber das hat trotzdem nicht die Wirkung, wie wenn du dich fragst, wer sieht den Schmerz? Oder wer fühlt ihn? Oder in wem taucht er auf? Du bist ja ein Gefäß, in dem alles Mögliche stattfindet. In dem taucht alles Mögliche auf. Sogenannte Gedanken, die du nicht hast, Gefühle, die du nicht produziert hast, alles Mögliche. Also könntest du dir auch die Frage stellen, in wem taucht es auf oder in wem oder was von mir aus. So, dann bist du irgendwann die ganzen Gedanken los, die in dir da herumvagabundieren. Bist du dir irgendwann los. Und dann kehrt Ruhe ein, automatisch. Und dann ist auch der Taktgeber für Angst stillgelegt.
Findet dann kein Denken mehr statt oder kein Nachdenken?
Ein Denken findet nie statt. Und Nachdenken und Denken ist ein und dasselbe. Basierend auf der Idee, dass Denken wirklich von irgendjemand ausgeführt wird. Wer denkt denn, wenn wir niemanden haben? Wer könnte dann denken?
Das ist ja exakt die gleiche Frage.
Also Gedanken existieren für mich überhaupt nicht. Ich spreche zwar immer wieder mal davon, wie man mich versteht, aber für mich ist ein anderer Begriff inzwischen, der die Gedanken ersetzt, ist Information. Das, was wir denken, ist eine Information, die auftaucht, die ist wie ein Fertiggericht. Take away. Nichts anderes. Und du sagst dann dazu, oder etwas in dir sagt, ich habe die gedacht. Aber wir haben niemanden, der irgendwas bestimmen könnte in uns. Wie kann dann Denken stattfinden? Nach dem Motto, ein selbstständiger Prozess, bestimmte Kombinationen von allen möglichen Informationen zu nutzen und dann zu einem Satz zu formen. Du bist ein ausführendes Organ. Darf ich vorstellen? Hulf, ausführendes Organ. Noch identifiziert mit dem Virus. Zu glauben, er ist ein jemand.
Ja.
Das würde dann in deinem Pass stehen. Ja. Also Denken gibt es nicht wirklich, sondern das sind herumvagabundierende Informationen, wie das Bewusstsein als Mechanismus dann zu einem Jemand formt, der scheinbar bestimmt, was da gedacht wurde. Das ist ungefähr so, wie wenn jemand anders ein Kind gebärt und du sagst dann, das ist meins. Das ist nicht deins, wenn das jemand anderem gehört.
Das ist auch nicht stimmt.
Aber auch da gibt es niemanden, der einen Gedanken geboren hätte. Es gibt nur Mechanismen, Automatismen. In einem durch und durch unpersönlichen Universum finden wir keine Person. Aber finden es heraus, ist eine von den Fragen, von den Wesentlichen.
Ob es Gedanken gibt?
Ob es dich gibt?
Ob es mich gibt?
Ja. Schau nach, am besten in der Meditation, was übrig bleibt. Wenn du das nicht mehr bedienst, zu dem du sagen kannst, das bin nicht ich, dann schau, was dann als ich übrig bleibt.
Ja, da bleibt irgendwas Schwingungsmäßiges, Zustand, Gefühl, Schwingung, irgendwie sowas bleibt da übrig.
Ja, da ist die Frage, kann das, was du dann da als das, was übrig bleibt, bezeichnest, denken.
Da will ich spontan sagen, nee, das ist dann. Da will ich spontan sagen, so sagt mein Körper, das ist dann. Also, das.
Was?
Also ist dann kein Denken, sondern das, was das dann ist, diese Schwingung, das ist dann einfach.
Okay.
Ohne zusätzliches Attribut.
Ja.
Kann man im Satz sagen, zu viele Fragen stellen?
Du beweist es. Du meinst so viele oder zu viele?
Zu viele.
Zu viele. Nein, es gibt eigentlich kein zu viel und kein zu wenig. Es gibt immer nur richtig, weil alles, was zu viel scheint, ist auch immer richtig. Aus der Perspektive, dass nichts anders sein kann, als es ist. Sagtest du gerade selber.
Da beruhigt mich ein bisschen.
Arbeit.
Nochmal zu den Gedanken, die es ja in dem Sinne nicht gibt, sondern das sind aufkommende Informationen, die ja schon existent sind, nur eben sich zeigen. War das jetzt erstmal so richtig zu sagen?
Ja, die sichtbar sind. Sich zeigen nicht. Also, weil da müsste ja schon wieder eine Instanz da sein, die sagt, ich bin ein Gedanke und zeig mich jetzt mal.
Gut, okay. Und dann kommen ja doch immer Dinge, die dann irgendwie schräg sind. Und wenn ich da früher noch gesagt habe, ja, das war jetzt ein schräger Gedanke, dann war, warum? Oder was ist es dann, wenn ich, oder was passiert dann, wenn ich noch mich für diese Information, die ja augenscheinlich irgendwas Schräges ist, also die nicht funktioniert oder irgend sowas, dann auch noch mich, also dass ich dann noch die Kraft daran setze, ich sage es jetzt mal, also sie zu verteidigen, diese Information. Also alles ein bisschen in Anführungsstrichen jetzt. Stürzt sich dann das Ego darauf und sagt, also doch wieder die gedachte Person, jetzt habe ich schon mal sowas und dann, oder auch nicht, aber es kommt dann Information und jetzt tue ich auch noch so als meine und verteidige die dann.
Es ist immer eine Identifikation aufgrund einer persönlichen Tendenz. Und diese Tendenz ist minderwert, die du jetzt gerade beschrieben hast, dass du etwas verteidigst, von dem du schon weißt, dass es eigentlich idiotisch ist, aber du tust es.
Ja, so was, ich wollte es nicht formulieren, aber es müsste rein ganz gehen.
Ja. Sagen wir mal so, nicht sinnvoll ist, dazu zu stehen oder dahinter zu stehen und es zu verteidigen. Ist dann nicht sinnvoll. Also wenn es gesehen wird, aber wird nicht immer gesehen, wird oft dann eben so verteidigt und Der Grund, es zu verteidigen, ist der, dass du es nicht aushältst, dass das, was du von dir gibst, möglicherweise falsch sein könnte, weil die Erfahrung, die du gemacht hast mit Dingen, die vermeintlich falsch sind, haben dich in irgendeine Situation gebracht, die dir überhaupt nicht gefallen hat. Und aus dem sich wiederholenden Erfahrung in dieser Art ergibt sich dann, dass man eben Dinge verteidigt, die man aus Prinzip verteidigt. Und das gehört immer zu der sogenannten Ich-Struktur dazu, also zu der Idee, dass da jemand ist, dessen Wohlergehen davon abhängig ist, jetzt, dass das verteidigt wird.
Gut, dann habe ich noch eine Frage zu dem, was vorhin besprochen wurde, mit der sogenannten Angst vom Tod. Meine Mutter, die wird in wenigen Tagen 90, ist geistig noch relativ klar, ist im Pflegeheim und macht mir, also spricht aber auch immer noch von dieser Angst vom Tod, dass sie sozusagen zwar akzeptiert, dass da körperlich ein Tod stattfindet, aber da ja irgendwo noch was bleiben könnte. Und sie sich darüber Gedanken macht, was da noch bleibt.
Da ist in guter Gesellschaft, bei den meisten Menschen.
Ja.
Du meinst jetzt, mit 90 sollte sie keine Gedanken mehr haben, was dann ist, oder soll er einfach sterben, oder stirb.
Ich stirb nicht, aber ich dachte, es kommt doch mal, unabhängig jetzt von der spirituellen Entwicklung, doch mal zu dieser gewissen Gelassenheit im Umgang mit diesem Thema. Aber ich habe doch das Gefühl, dass das, also ich sage es jetzt bei meiner Mutter, habe ich das Gefühl, dass da gar keine Gelassenheit ist, sondern dieses krampfhafte Anklammern an diesem vermeintlichen Leben, also dieser vermeintlichen Struktur. Da gehört dann bei mir, ich sage jetzt mal auf der mentalen Ebene oder wie auch immer genannt, dann auch wie so, da hört es dann irgendwie auf. Also ich kann dem dann nicht mehr folgen. Also ich sage es anders, ich habe dafür dann kein Verständnis mehr. Irgendwie, ich kriege da kein Verständnis gebacken. Ich kann da auch nicht jetzt irgendwie da was zu ihr sagen. Also mein Vater ist mit 86 gestorben, das war in Bruchteilen von Sekunden, zack, dann war es vorbei. Aber bei meiner Mutter habe ich da das Gefühl, dass das ein ewiger Kampf wird.
Dein Vater hat sich eben davor gedrückt.
Vor diesem Kampf?
Ja.
Das ist doch okay.
Ja, eigentlich kann man dazu sagen, warte ein Weilchen, wie es dir geht. Weil ein Stück weit ist diese Haltung sicher auch ein Verdrängen von dem Tod in dir. Dass du sagst, also die sollte ja eigentlich jetzt mal langsam gehen, sonst bin ich mit meiner Angst vorm Tod konfrontiert, was sicher passiert. Sie sollte mir nicht Angst machen, dass ich eventuell Angst haben muss und über längeren Zeitraum. Nein?
Also ich finde die Seiten vertauscht eigentlich in solchen Gesprächen, wenn meine Mutter sowas anspricht, dass sie von mir dort etwas, ich sag's jetzt mal, hören möchte, was ihr die Angst nimmt.
Natürlich.
Das ist aber, es ist eigentlich, es ist falsch rum. So sehe ich es. Also es funktioniert so rum nicht. Aber es gibt so.
Naja, weiß ich noch nicht. Wenn du da mit der Wahrheit rüberkommen würdest, dass es zum Leben dazugehört, dass man stirbt und dass es möglicherweise Anteile von ihr gibt, die sie nicht gelebt hat, weshalb sie nicht sterben will und deswegen nicht akzeptieren kann, ich gehe jetzt und das bleibt unerfüllt und unerfülltes kann man eben, damit kann man schwer sein. Das ist das, was häufig das Gehen oder das Verlassen des Lebens sehr schwer macht. Unerfülltes, also nicht gelebt zu haben. Hast du alles gelebt, was willst du dann nochmal wiederholen? Ja? Nochmal eine Runde drehen? Wird langweilig, jede Runde wird langweiliger.
Ich versuche, den Aspekt mit reinzubringen. Das in so ein Gespräch.
Und das andere ist natürlich, dich gar nicht auf diese Ebene einzulassen, sondern mit ihr zu sein. Ihr Hand zu halten. Ja. Gut mit ihr zu sein und ihr zu erleichtern. Nichts falsch dran. Das führt zu mehr Mitgefühl, auch für dich. Und dich dafür zu öffnen, welche Gefühle in ihr sind. Also nicht nach dem Motto, das passt jetzt hier überhaupt nicht, Mutter. sondern dich dafür zu öffnen, welche Gefühle in dir in Resonanz dazu auftauchen. Auch die vielleicht von Ärger, dass dich jemand da in diese Position bringt, in der du nicht gern sein möchtest. Und schau mal, was sie noch in petto hat. Weißt du, was manche Menschen, die davor kämpfen und im Leben es nicht schaffen konnten, ihre Tendenzen zu bewältigen, davor irre kämpfen und dann auf einmal taucht etwas auf, was dich aus der Fassung bringen kann, weil das so tief ist und so friedvoll und so stimmig. Und der Kampf aufhört. Und du vielleicht sagen wirst, das hätte ich niemals für möglich gehalten.
Könnte sein.
Ja, das ist alles möglich. Sterben ist eine ganz spezielle Geschichte. Immer für Überraschungen gut. Menschen, die glauben, also wenn meine Mutter stirbt, dann, also der bin ich so nah, da, mit der muss ich sein, weil ich muss ihr helfen, das zu schaffen und so weiter. Und dann ist meistens der scheinbar gehasste oder sich als gehasst empfundene Bruder derjenige, der dann dabei ist. Und die Tochter, die konnte nicht kommen, weil die U-Bahn-Verspätung hat. So ist es arrangiert. Dass immer dann derjenige da ist, der das möglich macht, dass Sterben so passiert, wie es ansteht. Das ist eine ganz spezielle Angelegenheit. Und da ist gut, einfach da zu sein und zu schauen und zu sehen, in welcher Situation so jemand ist, der Anteile nicht gelebt hat. Und dann hast du für dich ein gutes Argument zu sehen, okay, also ich schaue jetzt hin, das werde ich mir nicht zumuten, wenn das noch deine Haltung ist. Und jeder muss da durch, man kann niemanden davor bewahren. Ja, du kannst deine Mutter davor nicht bewahren. Das sagtest du ja selbst auch. Aber mit jemandem in Frieden zu sein, heißt ja, ihn nicht anders haben zu wollen, als er ist, in dem Fall sie. Und das ist ein Riesengeschenk auch für sie. Denn Tod heißt ja, wenn es dazu kommt, dass jemand so langsam stirbt, bewusstes Reingleiten in Zustände, die nicht mehr deine sind. Also nicht mehr die von dir gewohnten. Eine Öffnung in Sphären, die dir vielleicht in deinem Leben nie begegnet sind.
Ich bringe jetzt wahrscheinlich das Durchbild durcheinander, was du jetzt magst. Meinst du jetzt mich oder meinst du jetzt was?
Deine Mutter.
Ja.
Oder wenn jemand stirbt.
Ja.
Aber das da mitzubekommen, ist ein Riesengeschenk für alle, für dich auch.
Sie möchte immer noch, dass wir von ihr angenommene Schuld vergeben wird. Und das möge ich sein.
Du sollst es sein,
ja.
Hat sie gesagt.
Also wenn sie mir immer wieder darüber klagt, das ist ihr, ich sage es jetzt mal, du, das ist vielleicht nicht die richtige Formulierung, dass sie damit Schwierigkeiten hat, dass ich damals in 3 Jahren in der Wochenkrippe war. Habe ich auch schon gesagt, ja, okay. Aber das kann ich dir nicht nehmen, aber du siehst mich ja jetzt. Ich bin ja trotzdem groß und ich puste mich gleich der nächste Wind um und ich habe eine Familie und was man da so jetzt so sagt. So. wo sie dann doch da noch erkennen könnte, oder könnte, ja, könnte. Ja, ist sein Weg trotzdem gegangen.
Also, hast du ihr nicht gesagt, ich vergebe dir?
Das habe ich nicht gesagt.
Tja.
Das kann ich ja nicht.
Warum nicht?
Ich kann ihr doch nicht, ich habe ja gesagt, ich mache ihr keinen Vorwurf, um Gottes Willen.
Aber wenn sie das Gefühl hat, du sollst ihr vergeben, vergib ihr einfach. Das ist die einfachste, direkteste Form. Ich vergebe dir. Und ich habe gesehen, das hat mir sogar gedient, weil ich habe dadurch ein paar Dinge kennengelernt über mich selbst. Und über die kann ich jetzt oder bin ich schon hinausgewachsen. Vielen Dank für den Service. Hätte niemand besser machen können. Weil ich bin jemand, aufgrund meines Energiefeldes, der die anderen dazu zwingt, dass sie das machen, was mein Energiefeld braucht. Und du musstest das für mich machen. Deswegen verzeih ich dir. Spiel doch Gott. Ja, ich meine, wenn das für sie essentiell ist.
Das scheint so zu sein, dass das der Hauptgrund ist, warum sie so krampfhaft an dem Leben festhält.
Ist nicht gesagt.
Ist nicht gesagt.
Klingt eigentlich ist zu banal.
Ja, manchmal sind die einfachen Sachen doch die.
Ja, manchmal sind die anderen Sachen dahinter, die verdrängt sind. Und dann ist so ein kleines Ding da im Vordergrund so riesengroß.
Okay.
So wie wenn die Maus sagt, ich komme nicht durchs Katzentor oder in die Hundehütte. Die Öffnung ist zu klein.
Ja, es ist natürlich was anderes zu sagen, dass ich keine Schuldzuweisung an sie habe. Das ist die Vorstufe, sagen, von dem zu sagen, ich vergebe dir.
Ja. Okay. Und dann sagst du ihr noch, ich danke dir, dass du, wenn das dem entspricht, was du denkst, danke dir dafür, dass du für mich Mutter warst, weil ich hatte den heißen Wunsch, geboren zu werden. Und du hast mir erfüllt. Jetzt ist mein Leben genial. Wirst du sagen? Wahrscheinlich nicht.
Ja,
das
ist ein ganz theatralisch. Okay, dann.
Ja, gerne.
Was ist denn, wenn gar keine Angst vor dem Tod da ist? Wird das verdrängt?
Hast du gar keine, was willst du damit sagen?
Ja.
Ja, ich vermute schon.
Ich bin nicht dran und das kümmert mich nicht. Meinst du ja?
Ja, kann auch sein, dass du mit der Haltung sterben kannst und du dich nicht damit auseinandersetzen musst, dass in dir die Angst vom Tod ist. Trotzdem ist sie in jedem Menschen da. Weil das die grundlegende Voraussetzung ist oder Folge davon ist, dass man glaubt, dass man jemand ist. Ja. Dann hat man Angst, nicht mehr zu sein und ist minderwertig.
Und so kann es auch sein, dass die Einsicht da ist, sowieso niemand zu sein.
Wenn sie dann so ist, die muss dann schon so sein, dass du das bist, was du bist. Und das ist ja noch nicht der Fall. Da gibt es sicher einen Anteil in dir, der das nicht will, weil du bist ja auch in deinem beruflichen Ausdruck jemand, der den anderen die Angst und alles Unangenehme nehmen will, indem sie die ganze Zeit Freude empfinden oder sich freuen können über Dinge, auch Unglücke. Also so, willst du dich auch darüber freuen, über das Unglück des Todes und das so dann ignorieren möglicherweise.
Interessant. Zumindest ist es einfach nicht da und ist manchmal fast eine Sehnsucht danach da, weil ich denke, da stimmt was nicht.
Darum brauchst du dich nicht sorgen. Also wenn du dich nicht wirklich bewusst dagegen stellst, dann wird es auftauchen oder wird nicht auftauchen.
Stimmt.
Weil man kann Angst nicht herbeirufen, man kann sie natürlich ein Stück weit herbeirufen und dann in Angst sein. Das machen viele, die gerne Angst haben. Aber das hat immer nur einen gewissen Grad von Angst dann. Aber diese wirkliche Angst, die Todesangst, die ist schon powerful. Die kannst du nicht übersehen.
Mhm.
Und dann müsstest du sie dein ganzes Leben lang immer wieder in unbewusster Manier verdrängt haben. Wirst du auch ein Stück weit.
Ich habe den Satz gelesen, wer Angst vor dem Tod hat, hat auch Angst vor dem Leben.
Ja.
Das hat mir ein bisschen hat mich ein bisschen getröstet.
Ja. Und inwieweit getröstet, weil du auch Angst vorm Leben hast, oder?
Nee, weil ich davor anscheinend keine Angst habe. Lebe ich ja. Und nicht mit mehr so viel Angst vor Minderwert zum Beispiel wie früher. Der schwindet.
Also sprechen wir doch von Angst. Also ganz angstfrei scheinst du nicht zu sein.
Nee, ich sag dir, der hat sich dezimiert. Also es ist ein bisschen weniger geworden. Und darauf kommt dann an dessen Stelle mehr Freude auf. An kleinen Dingen so.
Ja, du kannst dein System nicht zwingen, dass dir jetzt die Angst präsentiert. Das ist eine der Schwierigkeiten. Wenn man sagt, okay, ich weiß jetzt, wie es gehen könnte, aber es ist keine da.
Ja.
Also man kann nur dann die Gelegenheit beim Schopf ergreifen, wenn sie auftaucht. Und ansonsten dich dahin zu begeben, wo das ist, was nicht sterben kann.
Das wäre natürlich perfekt.
Na, das ist doch das, was du bist. Das ist deine wahre Identität. Die hat ja keine Angst vor dem Tod, weil sie Leben selbst ist. Das ist ja etwas, was nicht sterben kann. Wir können sagen, das gesamte Leben ist die Vorbereitung für den Tod. Und jetzt im Zusammenhang von Satsang voll umfassend, dieses nicht mehr festhalten an den persönlichen Tendenzen, Ausdrucksweisen, was auch immer, Konzepten, Ideen, Gefühlen, all dem, all das, was die Persönlichkeit manifestiert, davon sich zu verabschieden. Das ist doch, was Tod ist. Tod ist ein Abschied, ein totaler von allem. Und jeder Mensch macht den in Schritten, also durchläuft den eigentlich in Schritten. Die Frage ist, wie weit man das alles durchlaufen hat, also dass man dann nicht mehr Angst davor haben muss, was dann passiert. Und bedienst du Aspekte von dir nicht mehr, die deine Scheinidentität ausmachen, dass die ja diejenige ist, die Angst hat vom Tod, ist dann keine Möglichkeit mehr, Angst vom Tod zu haben, weil da nichts mehr ist, was du hinter dir lassen könntest. Also hast du alles hinter dir gelassen, innerlich, ja? Innerlich diese Anhaftung an alles Mögliche, was die äußeren Haltepunkte sind.
Genau.
Bist du damit nicht mehr konfrontiert oder zumindest nur ein kleines Stück, solange eben eine scheinbare Ich-Identität noch existiert. Solange ist immer noch Angst vor dem Tod, aber die ist dann wenig. Gering. Und das ist, was ein Leben lebenswert macht, weil das ist der Haupt uns begrenzende Faktor, ist Angst.
Also fängt doch das Leben ein Stück an.
Richtig.
Richtig. Nicht schlecht.
Ja.
Bei mir taucht zwischendurch auch also so eine Angst, was ist, wenn überhaupt kein Ich-Gefühl mehr auftaucht? Und dann ist es wieder weg.
Naja, dann ist möglicherweise das Ich weg. Also wenn gar keins mehr auftaucht und weil keins mehr da ist, also weil du es durch Meditation ausgelutscht hast, muss ich dir das zeigen, was Wahrheit ist. Also dieses wahre Ich. Das ist der Sinn und Zweck dieser Praxis, den Fokus da zu haben, bei dem Ich-Gefühl oder Ich-Gedanken, orientiert hin zu dem, was ist denn tatsächlich das Ich oder dieser Ich-Gedanke?
Ja, zwischendurch, also das ist so offen, sag ich mal, und zwischendurch, weil das so irgendwie so ganz feinfühlig ist, sag ich mal. Und dann kommt so eine Angst, oh Gott, nachher ist keine Reaktion mehr möglich, sich dagegen zu wehren.
Gegen was?
Naja, Lautstärke überhaupt so.
Okay, weil nichts und niemand da ist.
Der das noch abwehren kann. Und dann ist jemand
okay. So eine Angst. Keine Sorge, es gibt auch in Freiheit Überlebensmechanismen. Du wirst nicht nackt und mit geschlossenen Augen tagsüber über die Kühl oder den Kuhdamm spazieren und die Straße überqueren. Das wirst du nicht machen.
Das weiß ich, ja.
So, und es ist, ändert sich nichts daran, dass du ein Ausdruck bist, der funktioniert. Nur eben ohne den Anteil, der sich immer unangenehm einmischt und meint, er wüsste irgendwas besser. Und dann darüber verzweifelt, dass er es eigentlich nicht wirklich weiß. Nach dem Motto, was ist, wenn ich nicht mehr bin? Das ist ja die Frage. Das ist die Frage.
Also ich glaube schon, dass es jetzt gerade so ist, wie es dann ist. Aber zwischendurch
kommt... Das ist anders, garantiert.
Wie anders?
Ja, eben anders. Das, was davor ist, bevor die Ich-Identität sich verabschiedet, ist niemals so, egal wie tief deine Erfahrungen sind oder was auch immer dein Zustand ist, von dem du denkst, dass er das ist, ist es nicht. Weil es ist immer noch eine Beimischung und eine Ich-Identität. So, und die, das ist ein starker Faktor, extrem starker Faktor, egal wie reduziert er noch zu sein scheint. Weil auf dem kann sich, egal wie reduziert er ist, prinzipiell die ganze Ich-Identität wieder aufbauen.
Ja.
Das erfahren ja viele, bei denen das ständig wieder zurückkehrt und sie dann sagen, ich bin das schon, aber sie sind das nicht, weil es wieder zurückkommt. Wieder sagt, hallo, hier bin ich wieder. So wie morgens beim Aufwachen. Daher ist es gut, diese Einblicke zu schätzen, weil es sind immer Initiationen, es ist immer eine Öffnung, eine Erweiterung des Energiefeldes oder Auflösung von bestimmten Aspekten, die dich wirklich da noch mehr einsinken lassen und immer weniger die Persönlichkeit bedienen. Aber es ist noch nicht das. Wer ist das, würdest du mir die Frage, die du mir am Anfang eben gestellt hast, nicht stellen können? Was ist dann, wenn das hier weg ist, wenn das Ich-Gefühl weg ist? Also sprichst du noch von einem Ich-Gefühl?
Ja, ich habe das Gefühl, das wechselt immer so. Das ist, da ist ein Ich-Gefühl und dann ist es weg. Wenn das Ich-Gefühl ist, dann ist es Angst. Was ist, wenn es weg ist?
Das ist aber das Ich-Gefühl, was Angst hat.
Ja.
Was?
Ja. Und dann ist es zwischendurch weg und dann ist natürlich keine Angst. Aber dann kommt es wieder und dann ist es wieder weg.
Das Ich ist dann nicht weg, aber das Ich-Gefühl ist dann für dich im Moment weg, weil das ein Moment in deinem Leben gewesen ist, der dann auftaucht, in dem keine Identifikation mit dem Ich dominant war oder stattfand. Ja. Deswegen ist dann sozusagen Pause-Moment, bis dann die nächsten Anteile wieder kommen, wo die Identifikation mit der Form und den Inhalten wieder stärker wurde. Dann ist es wieder nachvollziehbar. Dann ist es diese Ich-Idee wieder spürbar.
Also ich möchte ja, dass die ganz weg ist.
Ja, einfach bei den Ich-Gefühlen dabei bleiben und dich freuen, wenn das nicht auftaucht, dann ist es Urlaub, weil du kannst dich nicht auf etwas besinnen, was nicht da ist, aber wach sein dabei, das Genießen, dass diese Öffnung da in dir ist und dann, sobald wieder was auftaucht, und das wird es, wieder das Gefühl genießen. Es ist ja ein Genuss, oder?
Wenn es auftaucht?
Ja.
Nein.
Was? Ja, jedes Spüren eines Gefühls ist das Auflösen des Gefühls, sonst könnte es nicht gespürt werden. Das heißt, es ist etwas in Bewegung gekommen, was vorher in deinem System gebunden war, an bestimmte Positionen oder bestimmte Energien, sich jetzt rauslöst. Und jedes Gefühl, was wir als positiv, als angenehm bezeichnen, ist eine Bewegung im System. Das heißt, es löst sich etwas raus und befreit sich. So, und das ist immer ein Gefühl von Zufriedenheit und Glücksgefühl, aber vielleicht ist deine Ich-Idee noch so verklebt, dass du es noch nicht wahrnehmen kannst, aber eigentlich müsste in dir nach so langer Praxis dann jetzt auch langsam
es kommt auch darauf an, was das für ein Gefühl ist, was auftaucht.
Also schau.
Also das wenn ich jetzt nicht sage, da kommt Wut und sowas auf, dann kann ich nicht gleichzeitig sagen, oh, wie schön.
Das ist wahr. Aber das ist auch dann nicht das Ich-Gefühl. Wir sprechen vom Ich-Gefühl. Das Ich-Gefühl ist eine mentale Idee, ein mentales Konstrukt aus der Erfahrung basierend von vielen verschiedenen aneinandergereihten oder nacheinander stattfindenden Ereignissen in deinem Leben, zu denen eine Reaktion in deinem System gekommen ist. Daraus schließt die mentale Sphäre in dir, das bin ich. So, damit ist, deswegen sprechen wir auch zwar mit dem Ich-Gedanken, das ist nur ein Gedanke, der aber, weil jeder Gedanke auch eine Energie ist, auch als Energie gefühlt werden kann. So, und das ist eine ganz bestimmte Qualität, die ist frei von Wut, die ist frei von Trauer, von Verzweiflung, von Verlassensein und von all den Nöten, in denen man sein kann. Von daher ist es eine tolle Qualität, die eine ganz subtile Energie ist. Und die ist eigentlich immer mit sich selbst identisch, weil es, wie gesagt, ein Gedanke ist, der alle anderen Ereignisse, die stattgefunden haben, zusammenfasst. Also da bist du vielleicht irgendwo falsch orientiert. Also das habe ich, als du das gesagt hast, schon vermutet, dass deine Orientierung da vielleicht nicht ganz stimmig ist.
Also wenn jetzt ich gefühlt habe, ist das nicht Bewusstsein oder was?
Das ist ein Aspekt von Bewusstsein, dass Bewusstsein sich als Ich-Idee projiziert oder wahrnimmt. Aber es ist nicht Bewusstsein selbst. So, es ist das, was auftaucht, wenn du dir sagst, wer bin ich, mit dem Wunsch, das Ich-Gefühl zu spüren. Oder der Orientierung dahin. Nicht, dass du jetzt guckst, was alles in deinem System los ist.
Ja, ich glaube, ich
oder dominant ist. Und wenn dann natürlich Unruhe ist oder wenn dann Ärger ist, der auftaucht oder Unzufriedenheit, ist natürlich dann das, was das überlagert, was das Ich-Gefühl ist.
Also das reine Ich-Gefühl, weiß ich, was du meinst jetzt.
Okay.
Ja, das ist nicht so schlecht eigentlich, ne? Also.
Ja. Ich meine, neben der Öffnung, die ja in das ist, was du selber bist, wegen der Frage, wer bin denn ich, willst du ja doch dahin orientiert sein, hast du gleichzeitig noch ein angenehmes Gefühl. Als Halt, als Haltepunkt sozusagen in dieser Sadhana. Ansonsten, wenn du nur sagst, ich oder wer bin ich und dich nicht auf das Ich-Gefühl oder auf das Ich selbst fokussierst, sondern nur in der Frage bist, ist das so subtil, dass es noch viel schneller von allem Möglichen überlagert werden kann, als wenn du das Ich-Gefühl im Blick hast. Das Ich-Gefühl ist ja für dich schon irgendwie etwas Greifbares. Und das ist eine Hilfe für Menschen, die was Greifbares brauchen, weil du sagtest ja auch, was mache ich denn, wenn es nicht auftaucht? Also brauchst du noch diese Unterstützung? Da ist etwas, das nehme ich als Gefühl wahr, also und ich will wissen, was das ist. Kannst du folgen?
Ja, aber also ich glaube, das läuft irgendwie anders bei mir. Ich setze mich hin und warte einfach, dass das alles so weggefallen ist.
Ja, das ist Meditation. Das ist nicht die Frage, wer bin ich?
Nee, hier stelle ich mir, glaube ich.
Du bist ja gut. Aber du sprachst das, was ist, wenn das Ich-Gefühl wegfällt? Das ist ja dann nicht das Zentrale in deiner Meditation, sondern dann ist das Sein als Qualität von Gewahrsein und in dem tauchen alle möglichen Facetten auf, angenehme, unangenehme. Und da ist dann am Anfang relativ viel los und mit der Zeit setzt sich das. Aber du landest dann nicht deswegen beim Ich-Gefühl. Das tust du nicht. Sondern du bist orientiert jenseits vom Ich-Gefühl, weil du nämlich nichts tust als irgendein Faktor, der jetzt was will. Das ist, was Meditation ist. Du sitzt einfach da. Und das Universum meditiert dich. Oder medimenscht dich.
Ja, ich warte, bis nichts mehr da ist.
Ja, gut. Aber das ist nicht die Frage, wer bin ich. Aber es ist schon auch die Frage, wer bin ich, ohne sie dir zu stellen und ohne das Ich-Gefühl anzusteuern. Weil Meditation heißt, ich habe keine Ahnung. Bitte, du bist dran. Zeig mir, wer ich bin.
Ja.
Wer auch immer das ist, der das dann zeigen soll. Ja, ist natürlich klar, da können wir uns nicht verstehen, wenn wir von zwei verschiedenen Praktiken sprechen.
Woher weiß man denn, dass nichts mehr da ist?
Weil nichts mehr da ist.
Naja, spüre ich das? Ist das eine Wahrnehmung oder weiß ich das erst wieder, wenn wieder was da ist?
dass wenn dann wieder was da ist, bist dann du es, der wieder da ist.
Ja, das
kann. Aber das, dass nichts in dir auftaucht, siehst du einfach, wenn nichts in dir auftaucht. Nach dem Motto, die Sonne scheint jetzt gerade nicht, ja, dann scheint sie nicht. Muss man nicht weiter erklären. Es scheint eben nicht. Und dann scheint sie wieder. Also wenn nichts in dir auftaucht, das scheinst du nicht zu kennen, aber dann warte ein Weilchen, wenn du dich in Meditation hinsetzt und nichts verlangst. Was dann ist?
Na,
ausprobieren.
Ich habe schon eine Idee davon, aber...
Ideen helfen uns nicht. Ideen helfen uns nicht, wenn wir sie nicht ausprobieren.
Nein, ich habe eine Idee davon, wie es sich anfühlt. Aber mein Gedanke dazu ist, dass ich es erst eigentlich dann bemerke, dass da nichts war, wenn wieder was da ist. So die Klimaanlage höre ich erst, wenn sie aus ist.
Ich würde jetzt sagen, ganz naiv würde ich sagen, man hört sie nicht, wenn sie aus ist.
Dann weiß ich, dass sie an war. Also wenn ich die ganze Zeit im Hotelzimmer dieses Grundrauschen habe, das würde ich sagen, dann höre ich es irgendwann nicht mehr, weil der Organismus sich dran gewöhnt. Und wenn sie dann ausgeht, dann merke ich wieder den Unterschied und nehme dann sehr bewusst wahr, dass da was war.
Das ist immer so. Nein, du nimmst dann wahr, dass jetzt nichts ist. Das ist das Zentrale. Dass jetzt nichts ist, nimmst du wahr, weil eben okay. Das, was davor als störend empfunden wurde oder den Raum von dir selbst als Wahrnehmung eingenommen hat, dann nicht mehr ist.
Ja.
Also zu sagen, das ist jetzt nicht, weil das jetzt ist, ist schon dann schwierig. Das ist schon philosophisch auch schwierig.
Ja, deswegen gerade.
Aber gab es nicht früher auch Meister, die waren in diesen Zuständen und die mussten Monate durch die Gegend getragen werden? Weil ich habe jetzt auch diese Angst gehabt.
Okay.
Habe ich keine Funktionen mehr, die ich ausübe.
Das in tiefen Samadhi-Zuständen kann das sein. Das ist auch von Ramana, wurde das ja auch gesagt, dass seine Mitschüler ihn schon bevor er wusste, wer er war, ihn einfach durch die Gegend tragen mussten, wenn er schlief, weil er so tief weg war. Und das sind auch tiefe Zustände im Tiefschlaf, sodass da dann auch diese sogenannte Ich-Idee in dem Tiefschlaf noch tiefer weg ist, als dann bei jemandem wie von uns.
Ach so, das sind dann noch andere.
Ja, das ist kein Dauerzustand. Dass du gar kein Gewahrsam von dir hast und andere alles mit dir machen können. Das ist nicht so. Das wäre nicht wirklich erstrebenswert. Dann könnte man gleich sagen, du bist tot.
Ja.
Und wie lebt man eigentlich mit im Einklang mit eigener Natur? Weil damit habe ich immer noch Probleme. Weil wir sprechen so viel von Tod. Ich war sehr viel mit Tod beschäftigt und eigentlich, wie lebt man im Einklang mit sich selbst?
Ja, du bist dann der Qualität treu, die nicht die ganze Zeit damit beschäftigt ist, den Minderwert zu bewältigen und die Angst vor dem Tod. So, dann fängt plötzlich Leben an. Und das ist ein spontaner Ausdruck von dem, was ist. Das heißt, du lebst nicht dauernd in Konzepten, sondern du bist mit dem, was gerade auftaucht. Und das ist freudvoll, weil in dir sich nichts dagegen stellt oder stemmt. Das ist ein freudvolles Erleben. Und ein einfaches. Und du siehst, die Dinge passieren einfach durch dich hindurch. Du musst dich nicht anstrengen, irgendwas zu machen, sondern es passiert. Also all die Widerstände, die du haben solltest gegen irgendwas im Alltag, sind dann weg. Das heißt nicht, dass du nicht trotzdem Dinge vorziehst und andere ablehnen wirst, weil das einfach zu dem speziellen menschlichen Ausdruck gehört, der du bist. Das heißt, du wirst nach wie vor zu manchen Dingen Nein sagen, die dir nicht passen. Manche Dinge werden dir nicht schmecken, dann wirst du sagen, nein, die esse ich nicht. Ja? Und das ist nicht so, dass du ständig in Not bist, weil du irgendwas brauchst oder von irgendjemandem oder dich verstellen musst, um irgendwas zu bekommen, was du sonst nicht bekommen würdest, weil es zu deiner persönlichen Struktur gehört. Sondern du lebst dann aus der Fülle. Das heißt, du bist unabhängig von anderen Menschen, hast dich befreit von der Abhängigkeit, von der Geschichte mit den Eltern und so weiter, überhaupt von Abhängigkeiten selbst. Das ist nicht übel.
Ja, aber das schmerzt eigentlich auch. Ja, dann ist man ausgesetzt.
Nein, das schmerzt dich jetzt, weil du nicht in dem Zustand bist, weil du dir vorstellst, wie das aus der Sicht einer Persönlichkeit ist, wenn man nichts bestimmt. Also wenn man ausgeliefert ist. Aber du bist dann nicht ausgeliefert, sondern du bist freiwillig gerne bestimmt von dem, was das Universum bestimmt als nächstes. Ja, man kann eine Qualität auch nicht vorwegnehmen, bevor sie nicht ist. Von daher, wenn es so ist, dass du meditierst und während der Meditation Angst hast, ist das so?
Nee, ich habe eher Angst von anderen Sachen, die mir zustoßen. Und dann kommen sie manchmal in diese... Also ich rufe sie hervor, das weiß ich auch schon so. Aber bei mir ist eben Angst. Also ich spüre bei sehr vielen Menschen Resonanz und da habe ich Angst, da reinzugehen, und weil das so viele Menschen sind. Und ich weiß, und so viele Interaktionen, und da habe ich Angst eigentlich davor, was dann passiert. Und dann kommt das auf mich, also dass sehr viele auf mich ihre Emotionen, negative Emotionen rauslassen. Das ist sowas.
Ja, und das sind natürlich Aspekte, zu denen du noch in Resonanz bist. Und wenn Freiheit bist, kann es nicht sein, dass du dann noch in Resonanz zu solchen Feldern bist. Das heißt, du bist in Resonanz, aber kannst anders damit umgehen. Oder du wirst dich in solche Felder nicht mehr begeben.
Und wie soll ich damit umgehen, damit ich eben solche Energien nicht anziehe?
Dass du die Resonanz in dir klärst, wie es dazu kommt, dass du in dieser Angst sein musst. Also, dass diese Energie, die da wirkt, dich nicht überfraut. Und das bedeutet auch, zu schauen, dass du dich nicht komplett dagegen verschließt, sondern dafür offen bist, was da ist. So erlöst du die. Und erlöst auch die Angst davor, weil die Angst ist ja auch immer die vor dem Unbekannten, was alles sein könnte. Ist wirklich etwas, was dich wirklich bedroht, wirst du überhaupt keine Angst haben, sondern du bist dann in dem Modus, dass du damit klarkommen kannst, was gerade passiert. Also bist du wirklich mit dem Tod bedroht, funktionierst du ganz anders. Also nicht mehr auf der persönlichen Ebene, sondern überpersönlich. Hm. Aber das kann ich dir jetzt sagen, das hilft dir nicht.
Doch. Hm.
Also den Ängsten im kleinen Rahmen begegnen. Das, was dir in Situationen, wo du nicht überfordert bist, weil zu viele Menschen da sind, dir begegnet, dann dich dafür zu öffnen. Es nicht zu verdrängen. Dann erlöst du diese Anteile, die in Resonanz sind zu den anderen Menschen. Und durch Meditation. Weil du in Meditation diesen Ängsten die Energie entziehst. Das heißt, du öffnest dich der Qualität, die mit Angst sein kann, die mit was auch immer sein kann.
Also ich spüre ich Resonanz zum Beispiel ganz stark hier, durch deine Energie. Und wahrscheinlich auch Angst.
Das ist schätzungsweise mehr die Angst vor dir oder vor deinem Ausdruck, dass du das rauslässt oder dem Ausdruck verleihst, was du sonst zurückhältst. Weil die Angst sitzt hier, mehr hier. Aber hier kann auch Angst vor dem Ausdruck sein, natürlich. Also das heißt, du wirst bestimmte Dinge nicht sagen, aus Angst vor dem Feedback, was du bekommst, wenn du sie sagst. Wenn du für deine Wahrheit einstehst. Lebst du immer das, von dem du weißt, es stimmt?
Ich dachte, ich habe immer das so gemacht. Dass ich eigentlich dann so rede, wie ich es für richtig im Moment halte.
Aber das spricht dagegen. Der Hals spricht dagegen.
Weil ja, aber ist dein das Ausdruck. Ist nicht willkommen, immer alles so direkt zu sagen, eigentlich.
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Ich glaube, das ist in meisten Kulturen nicht so willkommen, genau das zu sagen, was man denkt.
Richtig.
Deswegen wahrscheinlich sage ich das auch nicht laut.
Ja. Und zu lernen, das in einer guten Weise zu tun, also trotzdem zu tun, oder manchmal auch zu sehen, es macht jetzt keinen Sinn, diese Mischung, beides. Weil lebst du immer in dem, hey, ich hätte nur, wäre eigentlich besser. Und du tust es nicht, führt dazu, dass der Hals irgendwann blockiert ist. Das gehört zu der Gesellschaft dazu, dass es bestimmte Dinge gibt, die man da sagen kann, andere nicht. Aber es ist wichtig, in deinem Bereich das zu tun für dich und deiner Wahrheit Ausdruck zu verleihen. Das ist ganz wichtig. Weil das, was du zurückhältst, das spiegeln dir die anderen wieder. Weil die werden dich dann dominieren. Und dadurch wirst du dann herausgefordert, deine Wahrheit dann in einer anderen Weise zu zeigen, als du es gerne hättest. Wirst du wütend. Hm. Die meisten Menschen verstellen sich, leben nicht das, was sie eigentlich ausdrücken müssten. Aber das bedeutet Leid. Wir sind nur dann wirklich, leben nur dann ein stimmiges Leben, wenn wir in Übereinstimmung mit unserer Wahrheit leben. Mit der persönlichen Wahrheit, also auf der ganz banalen persönlichen Ebene und auch auf natürlich der spirituellen Ebene auch, dieser Wahrheit treu zu sein. Und wenn du Angst vor Strafe hast, weil du etwas sagst, was du nicht sagen solltest, dann wirst du es nicht sagen. Und vielleicht kennst du das von früher. Wie geht es dir gerade?
Ich bin ganz viel Bewegung in mir. Ja,
ja, da löst sich was. Ist doch gut. Ist wirklich gut.
Ich hatte sehr, sehr oft das Gefühl, nicht geschützt zu sein. Und dann aus Angst habe ich dann auch nichts gesagt.
Ja. Es ist ganz wichtig, dass diese Gefühle da sein dürfen. Und total wertvoll.
Das richtig mit dem Ich-Gefühl habe ich das trotzdem nicht verstanden. Also ist das jetzt sinnvoll, auf das Ich zu achten oder zu warten, bis nichts mehr auftaucht? Ja, also...
Das Mittel mit dem Ich-Gefühl hat den Vorteil, dass du dich rund um die Uhr darin einnisten kannst. Während du in der Meditation, wenn du einfach nur da bist, ja nicht den ganzen Tag über sitzen kannst und wirst. Das wirst du in Momenten tun oder in Phasen tagsüber. Aber dann außerhalb davon bist du wieder in Action. Und wenn du dann nicht weiter in dir ruhst, verschenkst du eigentlich Qualität. Es sei denn, es gelingt dir tagsüber in dieser Qualität zu bleiben, die sich einstellt, wenn du einfach nur da sitzt und auf nichts einsteigst.
Ja, und nochmal, also wenn jetzt diese Öffnung ist, also wenn nichts mehr auftaucht, das ist immer noch was anderes, was bei dir ist.
Ja.
Also das ist eine ganz andere Geschichte, eine ganz andere...
Ja. Mhm.
Dann möchte ich wissen, was es ist.
Ja, das ist, also mach weiter. Es sei denn, es geschieht von allein, aber wer die Geduld nicht hat, noch 500 Jahre zu warten, der praktiziert besser, also widmet sich seiner wahren Identität. Das macht am meisten Sinn, weil wie willst du die Zeit sonst verbringen? In Misery sozusagen oder in Unglück, unglücklich sein, die ganze Zeit darauf warten, dass irgendwann mal was passiert, was dir dient, hilft ja nicht. Also nee. Zur Überbrückung bis zur Verwirklichung ist es ganz gut, mal die ein oder andere Orientierung hin zu dem zu haben, was man ist.
Aber für mich ist, glaube ich, mit dem, bei dem Ich-Gefühl bleiben, glaube ich, nicht. Also besser, also sich hinsetzen und möglichst da bleiben, was dann also so und sich zwischendurch halt wieder hinsetzen oder was weiß ich.
Zum Beispiel, aber wirklich wichtig ist, ein Mittel zu haben, was dich wirklich die ganze Zeit versorgt.
Ja.
Und wenn das so nicht geht, wirst du unzufrieden sein.
Mhm.
Weil das andere wieder mehr Gewicht bekommt. Das heißt, du wirst dann wieder die persönlichen Tendenzen auf dem Level bedienen, wo du eben gerade bist mit deiner Meditation. Und wenn das nicht gehalten werden kann, sack das ab und dann bist du wieder auf dem normalen Level einer persönlichen Identität.
Mhm.
Und es gilt nun mal, wenn wirklich die Freiheit angestrebt wird, diesem Aspekt, der glaubt, dass er jemand ist, der gefangen ist, die ganze Energie zu nehmen, zu entziehen.
Aber wieso, wenn ich mich auf das Ich besinne, dann gebe ich dem doch die ganze Energie. Also wenn ich mich jetzt auf dieses Ich-Gefühl besinne, auf dieses Persönliche, dann gebe ich dem ja, oder das Ich ist nicht gemeint.
Nein, das ist die Idee, die man hat, wenn man sich mit etwas beschäftigt, dass man sich dann auch damit identifiziert. Aber bei der Frage, wer bin ich, und dann bei dem Ich-Gefühl zu bleiben, ist der Fokus von dir selbst, also vom Gewahrsein auf dem Ich.
Okay.
Und wenn das auf dieser Ich-Gefühlsebene ist, dann löst sich diese Gefühlsebene auf. Also alles, was eigentlich nicht materiell ist, können wir sagen, wobei es eigentlich nichts wirklich Materielles gibt. Also eigentlich alles, worauf sich das Gewahrsein besinnt oder worauf es sich richtet in Anführungsstrichen, ich schon falsch, aber was das im Blick hat, sagen wir es mal so, all das löst sich auf.
Also wer bin ich, dieses Ich von dem Ich, was überbleibt, wenn man sich nicht an dieses Ich hier oben hängt? Also wer bin ich, dann ist ja dieses, was nur ich ist. Ich kann mich nicht auf das Ich hier oben konzentrieren, weil da gleite ich in irgendwas da ab.
Ja, das sollst du auch nicht, verlangt niemand von dir. Mhm. Das könntest du auch. Du könntest sagen, ich öffne meine wahren Identität und bleibe mit meinem Fokus da. Aber das ist schwierig. Das ist das Schwierigste, weil es da keinen Halt gibt für das Bewusstsein, was immer einen braucht, um zu sagen, so da bin ich jetzt und das ist gut, das ist stimmig. Deswegen sagte ich, wenn du mit dem Ich-Gefühl bist, hast du einen sogenannten Halt. Ja? Den hast du auch nicht, wenn du da sitzt. Ja? Da wartest du und die Tendenz ist immer zu schauen, taucht das auf oder taucht jetzt endlich die Freiheit auf oder was auch immer. Trotzdem erlöst sich darin ganz viel. weil du den Fokus nicht auf der persönlichen Identität hast. Aber es ist immer eine persönliche Identität da, die glaubt, dass sie jetzt meditiert. Und die gilt es zu beschäftigen. Also das ist, deswegen ist die beste Methode, wer bin ich? Aber wenn es dir nicht liegt, solltest du das nicht praktizieren. Wer bin ich heißt, der Faktor, der sonst immer die persönliche Identität bedient und immer wieder aufbaut, schön, und dann drunter leidet und so weiter und sie dann wieder versucht abzubauen, sie wieder aufbaut. Dieser Faktor ist damit beschäftigt, sich selbst zu reduzieren.
Ja, kann ich auch.
Damit kann keine andere Form von Dummheit passieren. Das ist das Geniale darin. Mhm. So, aber du musst mit einer Struktur sein oder dich der anvertrauen, die für dein System stimmig ist. So, und wenn das ist, dass du sagst, ich ruhe in mir und nehme den Zustand mit in was auch immer ich sonst tagsüber tue und lebe aus der Qualität heraus, ist das gut, super. Wenn es denn gelingt, ist dann nicht
manchmal
so einfach.
Manchmal ja nicht, manchmal passiert irgendwas und dann ist das nicht.
So ist es.
Ja.
Und das ist eine Methode, mit der es sehr schwer ist, das Level aufrechtzuerhalten. Weil du keinen Floß hast, mit dem du die ganze Zeit den Samsara überquerst. Du fährst praktisch immer wieder zurück zum Ufer deines Ausgangspunktes und dann musst du wieder anfangen, rüber zu rudern. Anstatt die ganze Zeit im Strom zu treiben und schon am anderen Ufer zu sein. Mhm. Also was entscheidend ist bei einer guten spirituellen Öffnung, ist eine Konstanz zu haben, dass man auf einem bestimmten Level die Energie halten kann. Und wenn die sich dann in dir potenziert, weil du dich mehr hinsetzt und so weiter, oder auch einfach aus dir heraus Öffnungen passieren, die dann jeweils auch immer halten zu können. Und wenn du dazu kein Mittel hast, hältst du es nicht, dann geht es nach oben und dann tschong, so runter. Und es geht immer ein Stück weit runter, weil man selber tiefe Erfahrungen oder tiefes Einsinken nicht selbst produzieren kann und halten kann. Aber wenn du dann da oben bist durch tiefes Einsinken, dann wird es mehr so gehen, wenn du ein Mittel hast, mit dem du es auf dem Level halten kannst. Und das andere geht dann immer so.
Ja, dann muss ich das Mittel vielleicht überdenken oder was?
Ja. Möglicherweise. Also vor dem Überdenken steht noch das Überleben. Also es im Leben auszuprobieren, so wie Überdenken, Überleben, also im Leben zu schauen, was stimmt für dich in der Praxis. Mit Denken kommst du ja da nicht weit. Du musst einfach schauen, was sich in dir in der Praxis stimmig erweist.
Naja, ich habe das Gefühl, dass die Natur oder so, oder die Öffnung jetzt einfach, also mehr Zeit in Anspruch nehmen, also halt früher. Einfach weil das die Aufmerksamkeit da ganz oft ist.
Ja, gut.
Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich noch irgendwas anderes machen kann eigentlich. Ich weiß nicht. Und ich mache ja auch viel, also sich damit beschäftigen, also mein ganzer Tag ist ja fast davon mittlerweile. Ich kann gar nicht mehr richtig groß woanders hingehen eigentlich. Also auch durch JetzTV die ganzen Sachen da andauern, dann kommt wieder ein Video, dann wieder und die sprechen die ganze Zeit davon und morgens setze ich mich auch erstmal hin und warte, bis es weg ist. Mhm. Also ich komme da nicht mehr so richtig raus aus der Geschichte.
So, wenn es nicht dein Bestreben ist, da rauszukommen, ist ja gut.
Nee.
Ja, klingt doch gut. Und dann sollte es eigentlich auch von alleine passieren, wenn du dich neben dem, wenn du meditierst, auch noch damit so beschäftigst, dass sich das auch mehr etabliert von alleine. Also ich würde mich nicht jetzt zwingen, irgendwas anderes noch zu machen, was für dich jetzt eben stimmt, weiterzumachen.
Vielleicht kriege ich die Tage ja noch einen anderen Impuls, was noch mehr gehen könnte.
Ja, wie gesagt, wenn das deine für dich stimmige Strategie ist, dann zu schauen, dass du das aufrechterhältst, während du mit Videos oder was auch immer beschäftigt bist, also mit der Wahrheit. Aber eben natürlich in eine aktive Beschäftigung gehst. Das ist ja ein Unterschied, ob du jetzt da sitzt oder ob du jetzt dann dich mit Videos auseinandersetzt, beschäftigst, schaust, was da drin steht und dann die Texte rausziehst und so weiter. Oder sie nur für dich anschaust. Das ist ein Unterschied. Das ist ja Aktivität einer persönlichen Identität. Und Meditation ist das Aufhören einer oder Reduzieren einer persönlichen Aktivität. So, und wenn da Fokus, darum geht es, um den Fokus, immer mehr da ist, wo das ist, was sich für dich präsentiert, wenn du einfach da sitzt, ist doch genial, da brauchst du ja nichts anderes.
Ja, aber manchmal werde ich halt rausgezogen. Und das ist dann, und aber ich habe das Gefühl, das kommt aus alten Verletzungen und sowas. Dann springt das an. Dann springt das an, ja, ich muss aber wohl irgendwie überleben oder was. Dann springt das an und dann ist Feierabend.
Ja.
Mit Natur.
Ja, Feierabend. Feierabend heißt, dass man den Abend zum Feiern nutzt, oder? Gut, also das, was du ja, beschreibst, das geht
ganz hier. Unangenehm. Also, weil ich finde das auch ganz fies, wenn die Struktur anspringt. Dann ist ja nicht mehr so Konstanz und so Liebe und sowas, sondern da ist dann wirklich alles Mögliche, was
ja.
Wie ich auch nicht sein möchte dann.
Ja, aber das ist ja das, da geht es auch darum, einen anderen Fokus zu haben, zu sehen, das ist jetzt dran, dir dessen bewusst zu sein, das taucht jetzt auf, weil das erlöst dich jetzt gerade. Es ist nicht, dass du darauf anspringst und du das jetzt bedienst. Du bedienst nie irgendwas, du hast nie etwas bedient, was du jetzt auslöffeln musst, verstehst du? Also es hat sich in dir etwas festgesetzt, was sich in dir jetzt wieder löst. Fertig, aus, vorbei. Feierabend mit der Idee, jemand zu sein, der das gemacht hat und wieder auflösen muss. So, dann siehst du, es ist wichtig, dass dieser Moment gekommen ist. Ich kann das jetzt nicht unterbinden, ich kann es nicht verändern. Und das dient der Erlösung von all den Dingen, die ich mir selber nicht zugelegt habe, weil ich kein Interesse an Leid habe. Also brauchst einfach eine andere Bewusstseinsposition bezüglich dessen, was da auftaucht. Und wenn wir davon sprechen, dass es sich abwechselt von Fokus da und Fokus nicht da, das geht allen so. Niemand kann eine Struktur als Struktur den ständigen Fokus aufrechterhalten. Auch wenn ich das immer wieder sage, das wäre wertvoll, also so oft wie es geht, klar. Aber total konstant, ständig ist unmöglich. Weil wir nicht bestimmen, was passiert. Und das ganze System wird ständig durch kosmische und sonstige Strahlen animiert, alles Mögliche auszudrücken, was da drin gelagert ist. Daher ist es wichtig, was dann auftaucht, zu entlassen, damit es irgendwann mal aufhören kann, dass es immer dieses ständige Hin und Her gibt. Ja, das ist unvermeidbar. Also brauchst einfach eine coolere Perspektive dafür. Nach dem Motto, da tobt jetzt der Bär. Der Bär bin nicht ich, weil ich bin kein Bär. Auch wenn ich gerne einer wäre, ich bin zumindest heute kein Bär. Und ja, es ist für jemanden, der Freiheit will, entsetzlich, wenn ständig die Gefängnisgitter vor einem runtergelassen werden.
Naja, ständig nicht, aber...
Gut.
Ja, es sind wirklich Gitter, ne?
Ja. Ja. Solange du nicht sagst, ach schön, gut, dann bin ich wieder zu Hause.
Also ist mittlerweile das Vertrauen, dass es auch wieder weggeht.
Ja, tut es ja.
Ja.
Aber versuch's nicht wegzuhaben.
Ja. Dann erlöst sich das nicht, wenn man will.
Das überhaupt nicht. Das ist total zentral. Das ist wichtiger als vieles andere. Mhm. Mhm. Immer mehr zu der Erkenntnis kommen, ich bin nicht das, was da auftaucht. Aber ich bin auch nicht der Frieden, der da auftaucht. Okay? Mhm. Mhm. Dann auch nicht mal das. Mhm. Es geht darum, ein Nobody zu sein, der man immer ist. Mit anderen Worten fest, also für sich klar zu haben, ich bin ein Nobody. Nobody, kein Körper. Wenn ich kein Körper bin, kann ich auch nicht die Inhalte sein, die dort stattfinden. Egal welcher Bewusstseinszustand das ist, bin ich auch nicht. Du bist nie irgendwas, was in der Form auftaucht. Egal welche Zustände.
Ja, es kommt ein bisschen Freude auf.
Gut. Ja, wenn du siehst, das sind Dinge, die dich überhaupt nicht angehen. Ja? Wie viel Aufmerksamkeit sollte man dem geben? Oder sich dagegen wehren, weil gegen wehren hilft nichts. Es taucht das auf, was dran ist, und als nächstes taucht irgendwas anderes auf, was dann dran ist. Und wenn wir nur einen Ausschnitt von Leben leben wollen, leben wir nur einen Teil von Leben. Und das ist besonders hart, wie Menschen wie dich, und du hast keine besonders gute Kindheit gehabt, auf der man so richtig locker aufbauen kann. Und vieles von dem erlebt, was jetzt als Energie in dir und als Gefühl in dir und Unaushaltbares in dir jetzt wieder auftaucht. Und es taucht genauso wieder so auf, wie du es damals erfahren hast. Und dazu hast du gesagt, das will ich nie wieder haben. Ja. So, und jetzt stehen wir da und müssen sagen, okay, es ist wichtig, dass das wieder da ist, aber wir sehen es unter einem anderen Blickwinkel.
Ja,
da ist noch eine persönliche Affinität, eine Anhaftung an bestimmte Ausdrucksweisen, die du vorziehst, andere, die du ablehnst, die auf keinen Fall passieren sollen und dürfen, weil du dich sonst ohnmächtig und ausgeliefert fühlst.
Oder andersrum. Ich bin nicht ohnmächtig, sondern ich bin da, die richtig wütend ist und so weiter.
Aber das ist dasselbe, da ist immer jemand da.
Ja, aber ich meine, es ist nicht nur die Ohnmacht, das ist auch der andere Teil.
Okay.
Der.
Ja. Immerhin. Ist ja schon mal gut, ist ja schon mal eine Balance. Schon mal gesehen, dass es eine Balance ist, nicht mehr ausgeliefert zu sein.
Ja,
wenn du wütend bist, bist du alles andere als ausgeliefert. Ja. Dann sind die anderen dir ausgeliefert. Also Lieferservice.
Ja, aber da ist eine ganz schöne Kraft hinter, also eine ganz schöne Energie hinter.
Ja.
Ja, die auch erschreckend ist.
Ja, aber die dann zur Not, wenn Not kommt, auf deiner Seite ist. Also kannst du dann dem, was du als Not empfindest, noch so ausgeliefert sein, wenn du weißt, du hast eigentlich die Power? So. Also ein Extrem braucht oft zur Balance ein anderes Extrem, um dann beide Extreme fallen lassen zu können. Ja? Das ist das Spiel, was du spielen wirst oder musst. Bist du mittendrin. Oder? Du willst dich doch da einnisten, wo keine extremen Kontraste mehr sind.
Ja.
Weder das eine noch das andere ist, was du brauchst.
Da ist eine totale Akzeptanz, oder? Also, ja.
Ja.
Ja. Da braucht man sich ja auch nicht mehr wehren, natürlich, da unten, sag ich mal.
Aber solange die Anteile eben als Energie noch in dir vorhanden sind, selbst wenn du es durchschaut hast, wirst du immer sehen, dass eben Anteile davon auftauchen und oder wie viel Gelassenheit denn von dir dann inzwischen anwesend ist.
Ja, in dem Moment nicht.
Ja, aber darum geht's. Da steuern wir drauf zu. Mit einer guten Sadhana. Und die Orientierung weg von den Geschichten. Darum geht's. Die Dinge tauchen auf und du bist davon nicht tangiert. Am Anfang noch ein bisschen, am Anfang stark, dann ein bisschen. Dann merkst du es irgendwann, früher und irgendwann hat es an Intensität eingebüßt. So ist das einfach. Im Satsang bist du total richtig, weil nur da ist die Basis, diese Qualität von uns selbst, die alles überwindet, weil sie raus ist aus dem Spiel und weil wir es sind und nicht das andere. Schon zu sehen, ich bin nicht das, was da passiert. Das ist ein Öffnung. Ja. Das ganze Drama, was da mal war, war nie ich. Als Nichtgeborenes ein Drama erlebt haben, kann das gehen. Müssen wir mal jemand vormachen.
Ja, das ist dann so ein spürbar, sag ich mal. Aber wie gesagt, wenn das so einspringt, dann nicht.
Ja.
Ich habe eine Frage, wenn es okay ist.
Ja.
Ich habe so gut wie nicht die Erfahrung, dass in der Meditation, ja, jetzt muss man natürlich gucken, was verstehe ich darunter, so also wirklich heftige Emotionen aufkommen, die sich eben erlösen wollen, wie ich sie eher in einer Alltagssituation erfahre, wo mich das Leben einfach reinschubst. Sei es jetzt der extreme Tod oder der Erdbeerhut, den ich nicht finde, ja, um ein großes Spektrum aufzuzeigen. Ist das, also ich, ne, wenn es darum geht, dass ich da hingehe, wo die Scheiße ist, um zu bemerken, dass ich die überlebe und damit gut sein kann, und mir widerfährt das in der Meditation zu 99% nicht.
Ja, es geht auch nicht darum, dahin zu gehen, wo das Drama ist die ganze Zeit, weil damit wirst du wenig bewirken. Du kannst nur dann dich mit dem Drama auseinandersetzen, wenn es gerade präsent ist. Und dann ist man oft ohnmächtig. Aber damit man dann nicht ohnmächtig ist, gibt es eben Möglichkeiten, sich damit davor auseinanderzusetzen und zu wissen, welche Haltung man insgesamt im Leben einnimmt, nämlich eine, die losgelöst ist von dem, was passiert. Und in der Meditation erfährst du das ja ein Stück weit, weil sonst würde mehr auftauchen. Das heißt, du bist da schon in einem mehr meditativen Zustand, als du wahrscheinlich glaubst oder jetzt eben ausgedrückt hast, weil in dir durch den nicht vorhandenen Widerstand gegen das, was da auftaucht, das für dich gar nicht ein Thema wird oder ist. Aber im Alltag bist du so involviert in deine persönliche Identität und die Identifikation damit, dass es für dich aufgrund deines Widerstands dagegen ein größeres Ding ist. Und in der Meditation bist du natürlich auch manchen Situationen nicht ausgesetzt. In deiner Meditation stirbt deine Mutter nicht gerade oder du bist da nicht gerade oder jemand anders taucht auf und dann geht es darum. Und das ist ja gut, dass du dich da dem Raum widmen kannst, der nicht voll ist von irgendwas. Das ist doch ein großes Geschenk.
Also ist es kein...
Das ist so wie Urlaub von der Person. Ja, mit der gleichzeitigen Orientierung und Öffnung in eine Qualität, die dich in vielen Situationen unterstützt und nährt.
Also wenn ich jetzt Meditation und das Leben leben, also in Situationen außerhalb der Situation zu gehen, was jetzt nicht heißen soll, dass Meditation kein Leben ist, aber mich dem alltäglichen Leben auszusetzen und da eben mit den Dingen klarzukommen, die da sind, die Realität, und die zu spüren, in mir zu prozessieren, dann ist es wahrscheinlich immer gut, beides zu tun. Und mich, Fragezeichen, und mich eben nicht 12 Jahre in die Höhle im Himalaya zu setzen, um zu meditieren, kann man ja auch machen.
Kann man dann machen, wenn es für dich ansteht, dann wirst du es auch
machen. Dann würde ich es machen.
Egal, wie du darüber jetzt denkst.
Ja.
Kannst nur immer das nutzen, was sich deinem System jetzt aufdrängt. Und wenn dich dem aufdrängt, meditieren, wirst du es tun. Wenn es dem aufdrängt, in die Natur oder ins Leben zu gehen und daran teilzunehmen und alles Mögliche auszudrücken, wirst du dann das tun. Wir können jetzt über alle möglichen Realitäten sprechen, aber ob sie sich und wie sie sich dann in dir umsetzen, ist eine andere Frage. Die hängt davon ab, wie dein System gestrickt ist und was als nächstes als Ausdruck passieren wird.
Naja, also ich habe eine relativ interessante Erfahrung, dass ich mich irgendwann fast abhängig von meiner Meditation gefühlt habe, die ich seit vielen Jahren regelmäßig wirklich jeden Tag praktiziere und dann irgendwann echt Schiss gekriegt habe, dass ich dachte, wie geht es mir denn, wenn ich das nicht mehr mache? Und dann bin ich durch eine echt harte Phase gegangen, wo ich dann mal krampfartig mich überzeugen musste, mal 3 Wochen oder so nicht zu meditieren. Ich habe einfach mal einen Tag nicht zu meditieren. Und war aber sehr interessant. Dann kam ein Haufen Scheiß hoch.
Ja,
okay. Nämlich die Angst davor, was ist, wenn ich das Mittel, was mir gut tut, nicht mehr hätte oder nicht mehr machen kann, in Anführungsstrichen.
Ja, mach weiter so. So holst du die Ängste dann hoch, die man normal nicht hat. Ist auch okay. Du kannst in der Meditation, wenn du da nicht bestimmte Zustände anstrebst oder versuchst zu unterdrücken, nichts falsch machen, sondern nur davon profitieren, auch von Auflösung von Aspekten von dir, von denen du sagst, dass sie dir in der Meditation nicht auftauchen. Aber die lösen sich darin auf, in der Nichtbeschäftigung damit. Verstehst du? Du entziehst dir praktisch das Wasser. Den Pflanzen, die du sonst nährst und ständig gießt, entziehst du das Wasser und die trocknen aus. Weil du das Wasser woanders hingibst. Ja, zum Beispiel in den Walnussbaum.
Verstehe.
Oder Palmbaum.
Verstehe.
Und das ist das Zentrale. Und dass du da an ein Level kommst, wo die ganzen Polaritäten wegfallen. Das ist, was Meditation ist. Keine Meinung zu haben, keinen Wunsch zu haben, was irgendwie sein sollte, sondern sich dem zu überlassen. Und das erzeugt Demut und mehr und mehr das Wissen, du tust nichts dafür, weil du tust ja beileibe wirklich nichts, außer da zu sitzen. Wie viel tun ist das? Dass du dann in Zustände kommst, wo dann nichts mehr von dem auftaucht, was in deinem Alltag die ganze Zeit auftaucht. Also besser kann es ja nicht gehen. Außer wenn es nicht gewürdigt wird, wie bei dir jetzt. Und 3 Wochen erstmal ins Drama gehen, um dann zu sehen, das tut dir doch gut. Von dem du vorher schon wusstest, dass es dir eigentlich gut geht. Und dann hast du vielleicht die Tendenz, dass du es dir nicht gut gehen lassen kannst oder willst. Je nachdem. Könnte sein. Dass du immer da irgendwas suchst, was dir ein Problem bereitet. Und du hast vielleicht gar keine.
Wenn es zu einem Zwang wird, dann habe ich es schlichtweg überbewertet. Wenn ich denke, ich muss meditieren, damit mein Tag cool ist, dann habe ich die Meditation für mich persönlich überbewertet, dem zu viel Aufmerksamkeit gegeben, oder? Weil ich kann ja so meditieren, ich kann sagen, oder ich meditiere einfach, um dem eine Bewertung zu geben.
Das ist nur eine Frage der Perspektive, inwieweit du meditierst, um Dinge weghaben zu wollen oder ob du meditierst, um Freiheit auszudrücken.
Ja, genau.
Willst du Freiheit ausdrücken, musst du einfach meditieren jeden Tag. Sorry, aber ist so. Du musst einfach entsprechend meditieren, um die Geister zu vertreiben, die du sonst bedienst.
Ja, aber die Differenzierung, die finde ich
egal.
Für mich persönlich ultimativ wichtig. Dass ich kann aus dem Bewusstsein meditieren, ich kann aus dem krankhaften Bewusstsein meditieren,
ja,
mich der Welt zu entziehen und zu flüchten.
Ja, natürlich.
Emotionen und der
aber mach das. Entzieh dich mit aller Macht der Welt.
Nee, habe ich ja gemerkt, es bringt nichts.
Doch, mach das. Es ist ernst gemeint. Mach das, weil wenn du das tust und total meditierst, wirst du dich der Welt dann nicht mehr entziehen können irgendwann. Das ist dann das Resultat, obwohl du glaubst, du machst es, um dich der Welt zu entziehen. Weil mehr Meditation, selbst falsch angewendet, führt dazu, dass plötzlich Freiheit auftaucht. Und du wirst natürlich frustriert sein, wenn du zu viel Freiheit erfährst. Aber das wird dabei rauskommen.
Das hast du nicht. Ist ja wahrscheinlich genau das, was dann wahrscheinlich passiert ist bei mir.
Nichts anderes passiert, als dass du, wenn wirklich Meditation passiert und weitestgehend rausgehalten sein von dir die Folge ist, als dass es dir dient, auf allen Ebenen. Auf allen Ebenen.
Das heißt ja, wie es gibt kein Falsch.
Ja, Ebene heißt ja, es ist eh wenig. Also sowieso gut. Du machst dir zu viel Gedanken. Einfach drauf los, verliert dir. Hast dich gar aus welcher Motivation heraus. Am besten aus der, dich aus allem rauszuhalten. Weil hältst du dich aus dir, würde das gehen, dich aus dir selbst rauszuhalten, kannst du Elemente wie Angst und das Potenzieren von Angst oder Minderwert und das Potenzieren davon nicht weiter am Leben erhalten. Kannst du nicht. Und wenn das dein Vorhaben ist, ja, gewohnt zu meditieren, bist du ja schon, dann mach das. Cool.
Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt so rüberkam, aber ich wollte jetzt auch nicht... oder wollte ich es doch?
Ja, teilweise schon.
Meditieren in Frage zu stellen?
Ja, teilweise hast du es ja mit der dreiwöchigen Erfahrung in Frage gestellt und stellst es auch in Frage, wenn die Motivation die ist, damit zu viel machen zu wollen oder erreichen zu wollen.
Genau, das
damit hast du es in Frage gestellt.
Genau.
So, und ich habe dir nur dann als Feedback gegeben, dass egal wie viele Dummheiten du machst in der Orientierung hin zu dem, was du bist als Meditation, du nicht fehlgehen kannst. Das ist das Verrückte, das ist das Coole an dem, was wir sind. Man kann damit nichts falsch machen, man kann es nicht manipulieren, man kann keinen Schaden dadurch erleiden. Das kann man nicht. Man kann nur Schaden durch das, was man nicht ist, erleiden.
Also so führt mich zu viel Alkohol, Sucht oder was auch immer zur Freiheit, genauso wie zu gesund zu leben. Also egal, in welche Richtung ich gehe, im Endeffekt geht es in die Richtung. Also meine ich da positiv, in die Richtung Freiheit. Wenn jemand, also
nicht das, was nicht ich egal, wie viel Alkohol du trinkst. Also nur dann, wenn es trotzdem ansteht, dass du nach der Sucht, die Sucht oder die Abhängigkeit an äußeren Faktoren für dich erledigst, dann ist es hilfreich. Und wenn dann ansteht, dass du deswegen dann nicht deiner Natur wirklich vollumfänglich widmen kannst. Aber wenn du trinkst, sorry. Es geht um Klarheit und Bewusstheit und nicht um Benebelung.
Ja, den Mechanismus, den ich darin probiert habe zu sehen, ist die Perfektion des Lebens, was wir auch gestern hatten. Dass eben der siebte Stand beim Hightech-Manager, der macht halt irgendwann Klick. Der hat halt genau diese sieben Herz-OPs und zu viel Arbeiten gebraucht, damit das dann realisieren kann. Also das Level hat sich so hoch aufgeladen an Stress, dass es dann erst richtig kippen kann und er dann diese extreme Erfahrung macht, ach, das ist genau das, was ich nicht brauche. Und man dann in die andere Waage findet. Also dass sich das quasi so auflädt, dass es dann ins Gleichgewicht kippen muss, sodass es keine falschen oder schlechten Handlungen im Grunde genommen gibt im Leben und damit auch nicht saufen oder das Ave Maria predigen. Also es ist immer die andere Seite mit auf.
Es gibt nichts Falsches, außer du glaubst es, dass es für dich falsch ist.
Ja.
Und das nennt man Persönlichkeit.
Ja.
Und aber wenn du daraus schließt, dass du aufgrund der Erfahrung, die du eben geschildert hast, die du ja nicht selber gemacht hast, du jetzt schon das siebte Herz-OP bestellt hast, um dann einen Switch zu machen, wäre schräg. Also, dass es immer so einen Berg geben muss, den man vor sich auftürmt, bevor man sagt, wow, das ist aber ein Berg, habe ich vorher gar nicht gesehen. Und jetzt muss ich den aber abtragen.
Nö, das wird in jedem Lebensbereich anders sein.
Ja, aber das mag vielleicht eine Grundhaltung von dir sein, dass du meinst, du kommst erst dann in die Pötte, wenn sich vor dir der Berg auftürmt. Deswegen erwähne ich es, weil du hast es ja erwähnt.
Ich habe das eher als was probiert, was Ängstliches in meinem Leben in was Positives zu transformieren durch diese Sichtweise.
Nach dem Motto, du musst nicht hingucken, was deine Angst angeht, weil dann kann sie sich potenzieren und dann hast du eine Chance, aus der Angst rauszukommen. Das ist eine tolle Sache. Für Leute, die gerne Umwege gehen und ewig leben. Du könntest auch an der Faszination von dir selbst in Bezug auf, gestern hatten wir es ja, Berührtheit. Berührt von dem, was in dir auftaucht, wenn du dich dem öffnest, was du wirklich bist, also da total bist, könnte ja doch reichen, dass du dann keine Lust mehr hast, das andere zu bedienen, bevor es sich auftürmt und du nicht weder ein noch ausweist, weil du eben einfach überfordert bist oder nicht mehr kannst oder wieder eine Herz-OP brauchst.
Ja. Also ich glaube nicht, dass ich diese Extreme brauche. Ich habe das jetzt mehr oder minder als drastischen Beispiele gewählt, um es einfach verständlich zu machen.
Ja, ich habe es aufgegriffen. Mit dem Hinweis, dass es möglicherweise einen unbewussten Anteil von dir gibt.
Ja, ja.
Sonst würdest du solche Beispiele nicht wählen.
Okay.
Und gerade die Überhöhten sagen etwas aus über einen selbst.
Okay.
Die drastischen. Aber jetzt machen wir mal statt der Überhöhung eine Absenkung des Meetings, in dem wir jetzt erstmal einfach was zu Mittagessen.
Er liebt das Drama.
Er liebt das Drama. Weiß ich nicht. Das schauen wir uns im zweiten Teil an.
Genau.
Ja. Okay, bis gleich. Lasst euch gut.